So, und Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft? Sehr gut. Wo ist denn das Datum? Da oben. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Pugi und Wilken, eurem Qualitätspodcast mit Bildungsauftrag. Wir haben heute den 27., nein, gar nicht, wir haben heute den 17. Februar 2023, 19.23 Uhr und wir haben wieder einen Gast da. Bevor wir den Gast vorstellen oder bevor der Gast sich selber vorstellt, die obligatorische Frage, Pascal, wie geht's dir denn?
Ach, guck mal, wie nett. Nee, bei mir ist alles gut. War eine spannende Woche. Jetzt die erste Woche als Mediengestalter.
Du hast den Job gewechselt?
Ich hab den Job gewechselt, intern. Nee, macht Spaß. Also, mir geht's gut. Ich bin auf jeden Fall gehypt für heute auch.
Ja.
Und ja, schauen wir mal.
Ich hab auch richtig Bock.
Ja.
Okay, dann kommen wir zu unserem Gast. Der stellt sich doch bitte gerne einmal selber vor.
Hi Jungs, grüß euch. Ja, ich hab auch richtig Bock. Ich bin der Achim, servus. Ich habe eine sehr bewegte Vergangenheit, würde ich sagen, hinter mir, die ich gerne mal ganz kurz umreißen würde. Also aufgewachsen bin ich im potthässlichen Mönchengladbach. Meine Mama war alleinerziehend und schizophren. Mein Vater hatte leider ein Alkoholproblem und auch ein Problem mit der Spielsucht. Dementsprechend war meine Jugend und Kindheit, ich sag mal, bewegt. Hat sich bei mir ausgedrückt in relativ aggressivem Verhalten. Und ich bin auch mal 3 Jahre nicht zur Schule gegangen. Was jetzt auch für den Schulabschluss nicht unbedingt förderlich ist. Danach habe ich einen Beruf gelernt, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, den ich absolut gehasst habe, den ich jetzt aber hier gerne nicht erwähnen würde, weil vielleicht gibt es andere Menschen, die den Beruf ausüben möchten und die sollen da nicht irgendwie negativ an die ganze Geschichte rangehen, weil er hat mir keinen Spaß gemacht, das heißt nicht, dass er anderen keinen Spaß macht. Und bin dann in eine richtig schöne Depression reingerutscht. Wusste einfach nicht mehr, wohin mit dem Leben und was ich eigentlich in meinem Leben machen will. Und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, mein Ziel jemals erreichen zu können. Irgendwann die Nase voll gehabt und die Reißleine gezogen, den Reboot-Knopf gedrückt und habe mich ins Ausland verkrümelt. Ich habe mich einfach bei einem sehr, sehr großen Hotelbetrieb beworben und gesagt, hier, ich will für euch ins Ausland. Und bin dann dorthin als Jugendbetreuer. Ich hatte auch schon mit Jugendlichen gearbeitet, das war aber nicht der schlimme Beruf, den ich mal erlernt habe, das muss ich dazu sagen, das habe ich eher hobbymäßig gemacht und bin dann ins Ausland, ja, und bin quasi um die halbe Welt gereist. Also ich habe in 6 Ländern gelebt und gearbeitet über einen Zeitraum von gut 5 Jahren und als ich wieder in Deutschland war und zu Hause gesessen habe, hatte ich das Gefühl, ich kann mich eigentlich nirgendwo mehr bewerben, weil immer wenn ich mich irgendwo in einer Firma beworben habe, mit der Freiheit, die ich halt vorher hatte, ist man nirgendwo mehr untergekommen. Also man hat nirgendwo mehr das Gefühl gehabt, Mensch, hier kriege ich irgendwie eine tolle Herausforderung oder hier habe ich wirklich so ein Aufgabenfeld. Also meine Stellenbeschreibung vorher war, wecke Emotionen. Oh. Und das ist,
ja, okay.
Genau, das ist, genau.
Das ist schwierig dann.
Ja, es war halt, also ich konnte theoretisch machen, was ich wollte. Im Großen und Ganzen habe ich im Endeffekt Shows gekauft.
Mhm.
Also große Bühnenshows gekauft und die bei uns im Hotel auf die Bühne gebracht, war aber im Hotel für alles Kreative verantwortlich, was da passiert. Also wenn irgendwo ein Licht anging oder irgendwo eine Musik gespielt hat, lief das über meinen Schreibtisch und über mein Team.
Okay.
Saß dann, wie gesagt, in Deutschland und wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Und ein guter Freund von mir ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, also mein Pampers-Freund, ja, wir kennen uns seit über 35 Jahren. Oh, ich bin alt. der hatte sich gerade die Überlegung, sich selbstständig zu machen. Und dann hat er gesagt, hör mal, du hast auch lange mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und dann haben wir uns mit Filialen der Marke Schülerhilfe selbstständig gemacht.
Okay. Was wollte ich denn? Ich wollte erst noch mal auf die Frage zurückkommen. Aber das passt jetzt nicht. Also machen wir erstmal weiter. Also du hast dich dann selbstständig gemacht mit der Schülerhilfe. Schülerhilfe ist nach meinem Wissen Nachhilfe. Die machen
genau,
Nachhilfe.
Das ist ein großes Nachhilfeinstitut. Ich würde sagen, auch absoluter Marktführer in Deutschland und Österreich.
Mhm.
Das große blaue Logo mit der weißen,
genau.
Der weißen Schrift.
Genau.
Genau. Und das ist ein Franchise-Betrieb, kann man sich ähnlich vorstellen wie zum Beispiel in McDonald's.
Mhm.
Also die Schülerhilfe betreibt eigene Filialen, die Schülerhilfe betreibt aber auch Filialen über sogenannte Franchise-Partner.
Mhm.
Das heißt, ich kaufe quasi bei der Schülerhilfe die Lizenz,
ja,
eine Schülerhilfe eröffnen zu dürfen Und dann darf ich das Logo von denen nutzen und das Geschäftskonzept von denen nutzen. Aber habe zum Beispiel auch Gebietsschutz in dem von mir gewählten Postleitzahlengebiet.
Gebietsschutz heißt, da darf kein anderer was aufmachen.
Korrekt. Da darf keine andere Schülerhilfe eröffnen.
Ja, genau. Keine andere Schülerhilfe eröffnen. Und das heißt, bist du dann Geschäftsführer von dem Franchise bist du dann Geschäftsführer. Ne?
Genau, von meinen Filialen bin ich der Geschäftsführer, beziehungsweise damals mit meinem besten Kumpel in Personalunion.
Ja.
Und wir haben es so gemacht, dass uns eine Filiale irgendwie zu langweilig war. Die erste Filiale haben wir damals in Kamp-Lintfort eröffnet. Und das war uns irgendwie ein bisschen zu langweilig. Und dann haben wir im nächsten Jahr die zweite Filiale in Rheinberg eröffnet. Dann im nächsten Jahr kam die dritte in Emmerich am Rhein und dann die vierte in Keveler.
Ja, natürlich. Ist ja auch zu langweilig, ein Unternehmen zu führen. Gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, also wir haben natürlich auch ohne Ende Fehler gemacht. Und die schnelle Expansion war ein Fehler.
Okay.
Ja, für uns war das ein Fehler. Wir waren doch überhaupt nicht, also wir haben alles on the fly entschieden. Alles. Wir waren die furchtbarsten Unternehmer der Welt. Wirklich, das war eine Katastrophe. Im ersten Jahr. Ja, es wurde dann immer besser. Aber am Anfang, wir haben nur Mist gebaut. Also keine Entscheidung, die wir getroffen haben, war älter als 3 Stunden.
Ja gut, aber ich meine, daraus lernt man vermutlich dann auch für die Zukunft, ne?
Ja, aber hallo. Und wir haben auch, also alles wurde morgens auf dem Weg, also wir sind zusammen in unsere Filialen gefahren.
Ja.
Und alles wurde im Auto entschieden. Ne? Eine relativ lange Anreise und im Auto hat man dann besprochen, was über den Tag alles so, was man für Entscheidungen trifft. Und auch so, also Verträge und sowas, das wurde kurz besprochen, da wurde das gemacht. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten auch einfach große, sehr große Pläne und hatten quasi in unserem Kopf war schon ein komplettes weltumspannendes Unternehmen aufgebaut.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Klar, wir kennen das auch. Also was,
wir haben ja damals zusammen im Callcenter, da haben wir uns ja kennengelernt, Herr Pascal und ich.
Ja.
Und ich will jetzt gar nicht Callcenter schlecht reden, aber man hat da schon, wenn man minimal was auf dem Kasten hat, dann hat man schon auch ein bisschen Zeit zwischen den Telefonaten einfach dumm Zeug zu quatschen. Das ist einfach so. Und man verdient hier jetzt auch nicht wirklich die Welt in so einem Callcenter. Das ist, also was heißt die Welt? Du hast halt Mindestlohn. Ne?
Ja.
Und dann haben
damals, wenn du Glück gehabt hast, ne?
Ich glaube, ich habe 7,90 Euro verdient.
Die Stunde. Irgendwie so weiter.
Und haben wir uns ja auch versucht, also in unseren Gedanken haben wir uns auch selbstständig gemacht mit einem Duschgel, was selber warm wird. Mit beheizbaren Schrank.
Aber geil eigentlich.
Ja, oder? Sag ich auch.
Ja. Richtig dumme, gute Ideen. Und was ist? Es wird einfach 10 Jahre später ein Podcast. Also, aber er hat funktioniert, ne? Also,
ja, wir haben eben. Mal, ne? Jetzt also, haben wir kein Duschgel, sondern Podcast, aber ist auch so ähnlich.
Ist ja ähnlich.
Die Leute hören uns dann halt in der Dusche. Und,
ja.
Okay, das heißt, aber jetzt mal zurückzukommen zur Gründung, beziehungsweise zum ersten Franchise. Ihr habt dann wahrscheinlich beim Franchise so, du zahlst ja eine Summe Geld und dann darfst du eine Filiale aufmachen. Mhm. Dann habt ihr euch dann quasi überlegt, ja, dann mieten wir die Büros hier an und wie läuft das dann?
Also ein Franchise-Unternehmen, du bewirbst dich ganz normal erstmal beim Franchise-Unternehmen. Du schickst da eine ganz klassische Bewerbung hin.
Okay.
Ja, und sagst, hallo, ich kann mir das vorstellen, würde das gerne machen. Ich sag mal so, die Hürde ist wahrscheinlich anders, als wenn du dich jetzt auf irgendwie einen hohen Job bewirbst. Ja, weil auch das Unternehmen hat natürlich schon Bock, Geld mit dir zu verdienen.
Ja, klar.
Ja. Ne? Und freuen sich auch darüber, dass du erstmal die Startgebühr und sowas, dass du die erstmal rüberschiebst, finden die schon gut. Aber die haben natürlich auch Bock drauf, da Leute reinzusetzen, die den Job auch können. Ne? Also wenn da jemand jetzt irgendwie in einem Franchise einsteigt und die wissen ganz genau, der bricht hier nach 3 Monaten zusammen, ist das auch für die nicht toll, weil dann haben die ganze Abwicklung an der Backe.
Mhm.
Ja. Deswegen, also das ist jetzt nicht wie ein klassisches Vorstellungsgespräch oder so. Das ist ein kleiner Bestandteil, aber im Endeffekt informiert man sich eine ganze Menge. Und dann muss man natürlich erstmal die Finanzierung klären.
Ja.
Ja, also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe hier mal eben irgendwie 5.000 Euro rumliegen, ich eröffne jetzt mal so einen Standort. Das funktioniert nicht. Ne? Also da ein bisschen mehr planen musste da schon und ein bisschen mehr geplant hatten wir dann auch tatsächlich. Ja, also wir hatten schon so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Natürlich muss die Finanzierung geklärt werden, muss einen Businessplan schreiben, muss mit einer Bank sprechen und brauchst erstmal die Kohle.
Ja.
Wenn die Kohle dann da ist und die Bank sagt, ja, der Herr Becker, der klingt vom Namen her, klingt das gut. Sein Lebenslauf passt zu dem, was der da vorhat. Dann eröffnest du ein Geschäftskonto und dann überweisen die dir Summe X.
Mhm.
Und dann stellt dir die Schülerhilfe tatsächlich jemanden an die Seite, der mit dir, mit dem du einfach besprechen kannst, was ist möglich, welche Voraussetzungen sollte eine Immobilie zum Beispiel erfüllen. Ja, für uns kam damals der Standort Kamp-Lintfort oder Rheinberg in Frage und in Rheinberg haben wir einfach keine Immobilie gefunden.
Okay.
Da war keine adäquate Immobilie und deswegen haben wir gesagt, gut, wir eröffnen zuerst Kamp-Lintfort.
Mhm. Und dann, und wenn man dann quasi die Immobilie hat, dann geht es ja vielleicht noch ans Einrichten, ne? Computer oder Internetleitung, all so ein Driss. Da muss alles du dich drum kümmern dann, ne? Also, oder als Geschäftspartner.
Ja, wir hätten gerne jemanden gehabt, der das macht, aber den findest du nicht. Klar, also du meldest ganz normal, also der ganze Papierkram gehört dazu, ja, also Gewerbeanmeldungen, so ganz, ganz blöde Sachen, wie du gerade sagst, ne, einfach mal ein Telefon da anmelden, ein Schild vorne an die Tür, wo der Inhaber draufsteht, mhm. Pflicht in Deutschland, ja, es gibt ja auch so ein bisschen Gesetzesgeschichten, an die man sich irgendwie halten muss und mit denen man da irgendwie zu strugglen hat. Internet ist auch immer ein Riesenthema, weil meistens dann, wenn du dich für den falschen Internetdienstanbieter entscheidest, und ich sage jetzt nicht, wer es ist, dann
Also wir haben ja schon bei zwei, dreien gearbeitet.
Ja, die Zahl 2 spielt auf jeden Fall eine Rolle.
Ja, okay.
Ja. Wenn du dich da an den Falschen wendest, dann funktioniert das auch mal eine Zeit lang nicht. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich sag mal so, wenn bei mir zu Hause das Telefon ausfällt, ja gut, Haken hinter. Ja, dann ist das mal, dann bin ich 2 Tage sauer, weil ich kein Netflix gucken kann. Dann muss ich irgendwie mit dem Handy LTE irgendwie ein bisschen YouTube gucken, so, das ist blöd. Wenn in deinem Geschäft das Telefon ausfällt, ist Mist, weil ja, da geht es um Kohle. Ja, und das ist 2 Tage kein Telefon. Wenn du dann noch das Pech hattest, dass er am Tag vorher eine Anzeige von dir und deiner Unternehmenseröffnung in der Zeitung war, ist das ätzend.
Und dann kann mich keiner erreichen, dann haben sie auch keinen Bock mehr drauf. Ja, ist natürlich mies.
Dann rufen die auch deinen Mitbewerber an. Ne, das ist ja auch klar. Also, ich sag mal so, Nachhilfe ist ein Google-Produkt. Das ist ein Produkt, was die Eltern, ne, Kind kommt mit der 5 nach Hause, Eltern gucken bei Google, wo gibt's Nachhilfe und den ersten rufen die an. So ist es. Und wenn der nicht rangeht, rufen die den zweiten an.
Ja, klar.
Die wollen ja schnell jemanden am Ohr haben, ne? Das ist ja so.
Genau. Und Telefon funktioniert nicht, ist bei uns passiert. Absolute Grütze. Aber es ist auch nichts, was sich nicht ändern lässt. Also ich sag mal so, das ist bei uns leider im ersten Laden passiert und da waren wir auch 3 Tage sehr aufgeregt.
Ja.
Wenn das bei uns im dritten Laden passiert wäre, ne, bis dahin bist du abgekocht. So. Also findest du einfach Lösung.
Natürlich.
Ja?
Wie war das
denn? Aber du bist halt. Ja, erzähl, Entschuldige.
Ich wollte wissen, wie war es denn, also als du dann gesagt hast mit deinem Kumpel, jo, wir machen das. Wir haben jetzt die Idee, wir öffnen jetzt ein Franchise, hier Nachhilfe, Schülerhilfe. Hat man dann trotzdem irgendwie auch Angst, Existenzängste, wenn er in die Hose geht, was mache ich jetzt? Oder bist du da auch eher so ein Paradiesvogel, oh, passt schon, da kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja, ich habe panische Angst gehabt und ich hätte es auch alleine nicht gemacht. Ich muss gestehen, mein Kumpel war sogar die ersten 4 Monate alleine im Geschäft, weil ich noch beruflich in Tunesien war.
Ah, okay. Oh. Das heißt, er musste in Anführungszeichen alleine dann erstmal den Laden schmeißen.
Genau, also er war alleine dann vor Ort im Tagesgeschäft und der hat die ersten 4 Monate, glaube ich, jeden Tag eine Staffel Walking Dead geguckt. Also der hat jeden Tag überlegt, ob er heute wieder Netflix guckt oder ob er sich einen Strick nimmt und ein Zombie wird.
Okay.
So, weil du stehst da, du hast natürlich erstmal, also wer jetzt glaubt, man eröffnet so einen Laden, ja, gerade ein Nachhilfeinstitut. Also beim Burger King sieht das anders aus. Aber wenn du ein Nachhilfeinstitut eröffnest, da muss jetzt die Polizei nicht den Verkehr vor deiner Tür regeln. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt aus dem Westernfilm. Wir haben die hier in Live in Spanien. Diese schönen Büschel, die so durch den Bildschirm. Ja, also das war in der Schülerhilfe in den ersten 3-4 Monaten.
Oh.
Ja, wir hatten, glaube ich, eine Lehrerin, eine Nachhilfelehrerin oder 2 und vielleicht insgesamt 4 Schüler.
Okay. Das trägt sich wahrscheinlich dann noch nicht so ganz gut, ne?
Nee, du siehst nur die Kohle weggehen.
Mhm.
Du siehst nur, wie jeden Monat die Kohle weggeht. Ne? Weil alle die Rechnungen kommen. So,
ja, die Rechnung. Klar,
die Miete muss bezahlt werden, die Telefon muss bezahlt werden.
Habt ihr denn dann, kann man irgendwann wahrscheinlich auch einen Umschwung, dass es dann ausgeglichen wurde und dann irgendwann Plus auch gab?
Ja.
Wie lange hat das gedauert? Waren das auch nur 4 Monate oder?
Das hat bei uns, also Nachhilfe ist tatsächlich auch ein Saisongeschäft, muss ich dazu sagen.
Mhm.
Und sehr, sehr, sehr saisonabhängig. Im Sommer ist zum Beispiel relativ tot. Mhm. Und das ist auch relativ schwer zu kalkulieren, weil du, also die stärksten Monate sind Februar, März, April.
Vor den Prüfungen?
Mhm. Nach den Halbjahreszeugnissen, vor den Abschlusszeugnissen.
Ja.
Von den Endjahreszeugnissen. Also das Halbjahreszeugnis ist meistens der Grund für die meisten Eltern zu sagen, ich rufe mal bei einem Nachhilfeinstitut an. Und es kann sein, dass du zum Beispiel deswegen kann ich das gerade nicht so schwer, nicht so leicht sagen, wann tatsächlich der wirkliche Break-Even-Point eingesetzt hat.
Ja.
Weil es kann sein, dass es im Januar, Februar, März richtig, richtig gut läuft, du aber im Sommer ein so krasses Defizit hast, dass du am Ende des Jahres gucken musst, wann gleichst du das aus.
Ja, okay.
So denkst du aber nicht im ersten Jahr. Du denkst im ersten Jahr, hey, geil, wir haben im letzten Monat so und so viel Plus, oder im zweiten Jahr war es ja dann, im ersten Jahr, wo es dann gelaufen ist.
Ja.
Wir haben im letzten Jahr, wir machen jetzt Plus jeden Monat, lass uns mal einen Termin bei Mercedes machen.
Ah ja, okay. Ja.
So wäre ich auch.
Also einfach mal einen neuen Dienstwagen angucken.
So.
Wir haben den nicht gekauft, keine Sorge, aber man muss ja auch ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit.
Natürlich.
Ja, das ist wichtig. Also.
Ja, also auch das gehörte dann dazu, dass man irgendwann, selbst wenn man sagt, ja, auch die Kohle läuft vielleicht noch nicht so gut, ja, einfach mal irgendwie vielleicht mal einen Termin bei Mercedes-Händler macht und einfach mal sagt, wir setzen uns da mal zusammen hin. Wir wissen auch, dass wir da kein Auto kaufen, aber wir setzen uns mal da zusammen hin und gucken mal an, was vielleicht in 5 Jahren möglich ist.
Wie ist das eigentlich? Das wollte ich, habe ich noch nie jemanden gefragt, weil ich auch nicht viele Selbstständige kenne. Du hast ja wahrscheinlich dann ein Firmenkonto oder mehrere Firmenkonten. Da wird dann immer Summe X über, also da kommt dann das Geld rein. Das Einkommen.
Ja.
Und dann, wie zahlt man sich denn das Gehalt? Nimmst du dir einfach Geld runter, was du brauchst? Oder hat man sich ein festes Gehalt, was man sich überweist? Oder wie läuft das?
Ja, das kann jeder machen, wie er möchte. Wir haben es so gemacht, dass wir uns ein festes Gehalt ausgezahlt haben.
Okay.
Also wir haben uns jeden Monat eine feste Summe ausgezahlt. Die ist ganz normal vom Geschäftskonto auf unsere Privatkonten überwiesen worden.
Mhm.
Und das war am Anfang auch so, ja, was überbleibt. Also am Anfang haben wir es so gemacht, wir nehmen das, was wir dringend zum Leben brauchen.
Ja.
Und es gab Monate, da haben wir uns 750 Euro im Monat ausgezahlt.
Oh. Das ist ja auch nicht so viel, ne?
Nee, das ist nicht so viel. Das ist also da ist man, ne, da steigt man von Butter dann wieder um auf Margarine. So, das ist, das ist tatsächlich, das ist relativ wenig. Aber es gab halt eine Zeit, wenn du sagst, okay, wir haben den Laden jetzt aufgebaut, aber der Laden läuft noch nicht.
Mhm.
Und die Kosten kommen rein und der Kredit, natürlich, du hast den Kredit nicht aufgenommen, dass er gerade dafür reicht, um die Immobilie anzumieten oder auszustatten. Ja, du nimmst schon einen Kredit so auf, dass du sagst, okay, mit der Summe kommen wir ein Jahr über die Runden.
Ja.
Ja, du rechnest einen Umsatz dagegen, das steht alles im Businessplan. Wenn der Umsatz dann nicht kommt, und ich kann euch sagen, Banker rechnen immer sehr, sehr positiv. Ja, also wenn der Banker oder auch der Betrieb, mit dem ihr zusammenarbeitet oder sowas, oder auch in eurem Kopf ist, riesen Pläne, ja, wir machen im zweiten Monat 5.000 Euro Umsatz, ja, zieh mal 85% davon ab. So, und dann kalkulierst du erstmal damit.
Mhm.
Ja, und dann ist erstmal gut. Ja. Also wie gesagt, ne, dann, wir haben uns immer eine feste Summe ausgezahlt und nachher haben wir es so gemacht, dass als dann auch was hängen geblieben ist und gut was hängen geblieben ist, haben wir es so gemacht, dass wir uns dann auch noch einen monatlichen Boni zusätzlich ausgezahlt haben, der dann an unseren Gewinn gekoppelt war, nicht an unseren Umsatz, weil das ist immer schwierig.
Okay. Was ist denn. Welche, willst du was sagen, Pascal?
Ja, wo wir jetzt gerade noch dabei bei Gehalt auszahlen, die Angestellten, sind das jetzt Angestellte, die ihr dann auch noch mitfinanziert oder wie ist das geregelt? Weil ihr braucht ja wahrscheinlich auch irgendwie noch so ein paar mehr Kräfte als ihr zwei, ne? Also quasi eine Lehrerin, noch eine oder?
Mindestens einen, ja.
Ja.
Ja. Gerne auch eine Büroleitung. Wir hatten nachher auch eine Bezirksleitung beziehungsweise eine pädagogische Leitung mit im Haus. Was heißt, ob wir die auch bezahlen müssen?
Also bezahlt ihr die oder wird die über die Schülerhilfe direkt bezahlt? Also oder ist das euer Unternehmen?
Das ist ein Traum, hör mal.
Ja, wer weiß.
Bitte, wenn ihr so ein Franchise-Unternehmen aufmacht, ruft mich an. Ich bin der erste Franchise-Nehmer bei euch. Nee, okay. Die zahlst du selbst.
Naja, okay.
Da kommt niemand und bezahlt dir was. Also du zahlst Geld an den Franchise-Geber in einem Franchise. Und zwar dafür, dass du Marke und Firmenstruktur, also die stellen schon grundsätzliche Strukturen her, die geben dir eine E-Mail-Adresse oder sowas, das kannst du schon machen, die stellen dir deine Webseite hin, die kümmern sich darum, dass du bei Google gut gerankt bist und sowas, kümmern sich um SEO und das ist schon eine große Unterstützung, weil Marketing ist ja die Hölle.
Ja, ja. Ja? Gerade SEO.
Und dafür zahlst du. Ja, aber alles andere ist deine Kiste.
Okay.
Also wir dürfen auch alles selber entscheiden. Die Schülerhilfe ist tatsächlich sogar sehr frei als Franchise-Geber, was zum Beispiel die Innenausstattung deiner Standorte betrifft. Also bei McDonald's ist das richtig krass. Da kommt einer von McDonald's einmal im Jahr rein und wenn dem die Ausstattung nicht mehr passt, weil die gerade neues Design haben, dann investierst du da erstmal 50.000 Euro, um deinen ganzen Krempel neu zu machen. So, das war bei uns nicht so. Also wir durften, also klar, also du darfst das Ding natürlich nicht vermüllen lassen, dann kommen die irgendwann auch und klopfen mal an.
Ja, sehr gut, ist auch klar.
Aber wenn du halbwegs Geschmack hast und sagst, ich habe schon Bock, dass meine Bude auch geil aussieht, dann tut's auch IKEA. Ja?
Ja.
Wenn man da die schönen Sachen kauft.
Ja, was heißt, dann tut's auch IKEA, ist ja auch teuer genug mittlerweile.
Ja, stimmt, ne? Mittlerweile ist es ganz günstiger, als wenn du zum Roller, da müsstest du eigentlich zum Roller fahren, um es günstig zu haben.
Ja,
aber IKEA hat ja echt tolle Sachen, auch so Konferenztische und so, die haben ja wirklich schöne Sachen mittlerweile. Und nee, da gehen die dir nicht auf den Sender, aber du musst halt alles selber bezahlen. Also Personal, das geht alles von deinem Umsatz runter, klar.
Was ich jetzt gerade fragen wollte ist, ich glaube viele Jüngere stellen sich Selbstständigkeit halt auch vor, im Sinne von, die können ja dann in Anführungszeichen arbeiten, wann sie wollen, weil man hat ja keinen Chef, man ist ja selbstständig.
Ja, zu der Sache, ja, Entschuldigung, zu der Sache, man hat keinen Chef, das ist das Falscheste, was du dir vorstellen kannst.
Okay.
Also wenn ich 1.000 Kunden habe, dann habe ich 1.000 Chefs.
Ja, aber dir ist ja überlassen, ob du das jetzt nachts um 3 bearbeitest, also wenn du jetzt quasi nicht unbedingt einen Kundenkontakt brauchst, oder morgens um 7 und wenn du abends mal einen trinken warst, dann ist das auch okay, wenn du erst um 9 ins Büro fährst, weil du hast keinen, der sagt, du musst aber jetzt um 7 da sein. Correct. Ich glaube aber, was ich dich fragen wollte, welche großen Nachteile siehst du, also welche Vorteile siehst du in der Selbstständigkeit, aber auch welche Nachteile? Vielleicht kannst du das mal erklären, damit die Leute wie ich zum Beispiel, die sich nicht auskennen mit Selbstständigkeit, sich auch was darunter vorstellen können.
Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich kann arbeiten, wann und wo ich möchte, wenn ich das organisatorisch hinkriege. So, ich muss ja erstmal, um zu sagen, ich muss um 14 Uhr nicht im Büro sein, muss ich erstmal jemand anderen haben, der um 14 Uhr im Büro ist. Das heißt, ich muss ja erstmal die Struktur herstellen, um tatsächlich selbst die Dinge nicht zeitnah bearbeiten zu müssen. Wenn ich niemanden habe, der bei mir morgens um 9 Uhr ans Telefon geht und meine Kundenanfragen beantwortet, ich aber selber keinen Bock habe, um 9 Uhr ans Telefon zu gehen, dann geht keiner ans Telefon. Das heißt, meine Kunden sind bei Mitbewerber.
Klar.
So ist die Welt. Ja, das bedeutet, solange kein anderer da ist, der morgens um 9 Uhr ans Telefon geht, gehst du um 9 Uhr ans Telefon.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja,
ist easy. Ja, und dasselbe gilt natürlich für deine Bürozeiten. Ich meine, die Schülerhilfe ist jetzt relativ entspannt. Die macht nämlich vormittags nicht auf, weil es keinen Sinn macht, weil das sind alle Kiddies in der Schule. Das heißt, du öffnest erst um 14 Uhr, was relativ entspannt ist. Und für mich als absolutem Langschläfer das Beste, was passieren kann. Bin auch aktuell so, dass ich aktuell habe ich noch freiere Zeiten. Aktuell arbeite ich tatsächlich meistens nachts, weil es für mich einfach, da funktioniere ich am besten.
Ja.
Aber alle Vorteile, also für mich ist es, ich glaube nicht, dass jeder Mensch dafür gemacht ist, selbstständig zu sein. Ich glaube, dass viele Menschen mit dem Druck nicht klarkommen, denn wir hatten auch Zeiten, ne, Covid-19, wo wir monatlich 10.000 Euro verloren haben.
Ja.
So, und dann musst du trotzdem abends einschlafen können.
Ja. Man muss damit umgehen können, ne? Also man muss da schon so einen gewissen Rücken haben, ne?
Wächst man da rein oder gibt es Personen, wo du sagst so, ja, du musst halt die und die Eigenschaft haben, sonst brauchst du das gar nicht erst machen mit der Selbstständigkeit?
Also ich muss sagen, was wirklich meine große oder unsere große Stärke auch damals gewesen ist, dass wir es direkt zusammen gemacht haben, weil wir Menschen sind, wir hauen uns, wenn es nicht läuft, auf die Nase, Aber wir sind immer besser geworden dadurch. Also jedes Mal, wenn wir uns irgendwie gekebbelt haben, weil irgendwas nicht lief oder so. Es war aber nie, wir haben nie gesagt, der andere ist schuld oder sowas. Wir haben nie die Schuld bei dem anderen gesucht, sondern immer bei uns. Also es gab auch kein Du oder Ich, es gab immer nur ein Wir und uns.
Ja.
Und dadurch war immer die Frage, was können wir machen? Was, wie kommen wir dahin? Und natürlich Galgenhumor. Ja, Galgenhumor ist key. Also wenn du siehst, ja, ist so. Ne? Wenn du siehst, wirklich wie wenn, in den Monaten, wo es schlecht läuft, ja, und du kannst einfach, wie gesagt, du kannst deinem Kumpel, mit dem du es zusammen machst, du kannst dir mal eben ein Bild von irgendwelchen Zombies schicken und sagen, hier, ich fühle mich gerade genauso. Und da kommt irgendwie ein lustiger Kommentar zurück. Hilft das tatsächlich? Ja. Aber du musst, glaube ich, schon ein Typ dafür sein. Ich glaube nicht, dass du sagst, wenn du mit großem Druck nicht umgehen kannst, wenn du mit Menschen nicht umgehen kannst, es gibt Menschen, die brüllen dich an.
Hm. Ja.
Einfach so.
Genau. Ja, ne? Das kennen wir.
Genau, ihr kennt das. Mit dem Unterschied, wenn, gerade im Callcenter, kann ich mir vorstellen, ne? Ich weiß, ihr habt für Mobilfunkanbieter, holy shit.
Ja,
da geht die Post ab, glaube ich. Ja.
Ist schon lustig.
Aber ihr könnt auflegen.
Genau.
Oder ihr könnt sagen, hier, Teamleiter.
Nee. Das stellt sich aber falsch vor. Nein. Du darfst nicht auflegen und du machst das Gespräch.
Ja, gut, aber wir mussten uns auch nicht anpöbeln lassen.
Ja, also weiß ich nicht, habe ich oft genug machen müssen.
Ja, gut, aber ich habe oft genug aufgelegt.
Nee, ich habe nicht aufgelegt. Doch ein, zwei Mal habe ich aufgelegt, aber sonst habe ich versucht, das so zu deeskalieren, dass ich den nochmal verkaufen konnte.
Ja.
Das ist stark, okay, das ist sehr stark. Was ich damit auch nur einfach sagen wollte, du bist ja als Verantwortlicher die letzte Instanz im Laden.
Ja.
Also es gibt keine Aufgabe, die du an irgendwen abgeben kannst. Im Endeffekt bist du am Ende, ich meine, klar, du, wenn du Mitarbeiter hast, du kannst Sachen, die dich gerade stören und sowas, kannst du natürlich wegdelegieren. Und du triffst die Entscheidung, was delegiere ich weg? Ich hasse repetitive Aufgaben. Ich bin dafür nicht gemacht. Wenn du mir sagst, du musst jeden Tag um 15 Uhr das und das machen und es ist immer dasselbe, so eine Automatisierungsgeschichte, ich baue nach dem zweiten Mal, baue ich dir da Fehler ein. Weil ich bin dafür einfach kein Typ. Ich kann das nicht. Ich kann mich 8 Tage hinsetzen, was planen, was aufbauen, kreativ mir was ausdenken und schauen, was dahinter steht. Bei der Umsetzung fängt es an, schwierig zu werden. Also wenn ich den ersten Nagel in die Wand hauen muss, bin ich raus. So.
Ja.
Aber das ist ja auch, ist ja auch eine Kunst, Aufgaben abzugeben, ne? Also ich glaube, das kann auch nicht jeder. Ich bin da auch mega schlecht drin, weil ich mir immer denke, wenn ich das jetzt mache, dann ist es ja so, wie ich will. Dann weiß ich, ist es so gemacht worden, wie ich es will, weil ich habe es ja selber gemacht. Wenn ich es abgebe und sage, pass auf, ich so und so und so möchte ich das haben und das ist dann nicht genau so, der hat es aber jetzt nicht schlechter gemacht, der Mitarbeiter, dann bin ich innerlich so, ich hätte das aber so gemacht, ich hätte das so gemacht, lass uns das so machen, aber nein, der hat es ja gut gemacht, dann sagst du noch, ja, danke, genau so wollte ich das haben und dann machst du das nochmal neu.
machst das nochmal neu und sagst dir am Ende, ja, scheiße, hätte ich das nochmal direkt selber gemacht. Ja. Ich bin genauso. Ich konnte auch die Sachen abgeben, ja, ich hab's lieber selber gemacht. Ja.
Ich kann sehr gut delegieren. Wirklich.
Ich glaube, das musst du auch können als Leitung, ne? Oder als Selbstständiger mit Angestellten.
Das habe ich auch bei, ja, das können auch die wenigsten Selbstständigen, bin ich ganz ehrlich. Also bei vielen Selbstständigen habe ich auch immer erlebt, dass sie das nicht so gut können und auch bei vielen Kollegen vorher im Hotel habe ich das erlebt. Ich habe immer sehr, sehr gerne delegiert, weil ich halt einfach repetitive Aufgaben hasse. Und ich wollte einfach so schnell es geht, viele Menschen haben, die Aufgaben übernehmen konnten, um die auch weiterzuentwickeln.
Ja.
Weil es ja auch Sinn. Geil ist. Ja, also weil es, du stärkst ja dein Team auch damit. Wenn du sagst, hier, pass auf, ich habe hier irgendwie, wir hatten einen dualen Studenten, der war super pfiffig und wenn der irgendwie gelangweilt in der Ecke saß, hieß das für mich, ey, der Junge braucht eine coole neue Aufgabe und dann haut man dem am besten, also ich übertrage auch gerne direkt ganze Verantwortung für irgendwelche Themengebiete, weil ich finde das super. Junge Menschen können dran wachsen und können sich selber auch mal so ein bisschen austesten, ob sie das auch können oder nicht und ich sehe es ja, dadurch auch, ja. Ob das gut funktioniert, die Talente der Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und sowas. Du findest das ja nur dadurch raus, indem du Menschen auch Verantwortung überträgst und indem du sie vor Herausforderungen stellst.
Ist richtig, aber ich glaube,
das muss halt nur dabei bleiben. Ne? Du bist halt eigentlich nur noch der Coach und der Supporter, der irgendwie dann, der immer sagen muss, ja, pass auf, wenn du eine große Frage an mich hast oder irgendwas nicht funktioniert, ich bin immer noch der, den du als letztes anrufen kannst. Also nicht so, hier hast du die Bullshit-Aufgabe, kümmere dich bitte drum und ob das klappt oder nicht, ist mir wurscht. Ja, weil im Endeffekt geht's um mein Bankkonto.
Ja, ja, natürlich.
Mhm. Ja? Ist aber auch irgendwo immer, glaube ich, auch trotzdem schwer, weil es ist ja irgendwo, gerade wenn man jetzt irgendwie ein Unternehmen hat, sein Baby. Und ich glaube, dann ist es für viele, jetzt für dich war es dann scheinbar ja nicht so schwer, aber für andere ist es dann schwer, Aufgaben abzugeben, weil man will ja trotzdem irgendwie, glaube ich, alles kontrollieren und das ist mein Baby, der darf nichts falsch machen. Und ich glaube,
dann stellt sie falschen Leute ein.
Nee, als Chef.
Ja, dann hast du die falschen Leute eingestellt. Wenn du den Leuten nichts zutraust, hast du die falschen Leute eingestellt.
Ja, aber wenn es die richtigen Leute sind, man aber einfach vom Charakter so ist, dass man nicht abgeben will. Woran liegt das?
Das ist ein beschissener Unternehmer.
Okay. Ja.
Also wofür stellst du die Leute denn ein, wenn du denen keine Aufgaben gibst? Das macht keinen Sinn. Dann schmeißt du ja jeden Monat Geld zum Fenster raus. Dann mach doch alles selber. Dann behalt doch die Kohle. Dann kaufst du dir schneller das Bötchen und dann ist gut.
Ja, ist richtig.
Ja,
aber
das ist richtig. Ja, also, ich habe das schon erlebt.
Wenn du die Leute nicht brauchst, dann bezahl sie nicht. Dann ist es so. So habe ich es immer gesehen. Ne? Also, das, wenn ich Geld für die ausgebe, dann habe ich da eine Verstärkung sitzen. Und ich kann als Unternehmer nicht alles. Also uns Menschen, uns alle verbindet eine Sache, nämlich, dass wir nicht perfekt sind. Mhm. Niemand von uns. Keiner von uns. Ich hab am Tag mehr Fehler gemacht als meine Mitarbeiter. Viel mehr Fehler. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich trage ja auch das Risiko. Aber das ich kann von meinen...
Menschlich.
Ja, also, klar.
Finde ich.
Und ich kann von keinem meiner Leute verlangen, das hat es auch gegeben, ich habe auch irgendwie im zweiten Raum gesessen und meine Büroleitung hat ein Anmeldegespräch geführt. Ja, ich saß nebenan und hab ein bisschen mitgehört. Ne? Durch Zufall. Ich habe da jetzt nicht spioniert oder sowas, aber ich habe halt im Nebenraum gesessen, gearbeitet am PC und habe gehört, wie die quatscht. Und habe gedacht, mein Gott, um Gottes Willen, was macht die da? Wie redet die denn mit denen? Ja. Ja, und im Endeffekt hat sie denen aber die Nachhilfe verkauft. Was soll ich der, soll ich jetzt ein Verkaufscoaching mit der machen? Damit sie so verkauft, wie ich es verkaufen würde? Das ist doch Quatsch.
Wenn es funktioniert hat, ist gut.
Sie macht ihren Job und sie hat ihn super gemacht. Und dann mache ich da einen Haken hinter. Dann ist das doch in Ordnung. Niemand muss sein wie ich. Das ist...
Wenn ich dich so reden höre und was du so gemacht hast, was sind denn für dich, was war für dich wichtig, wenn du Leute eingestellt hast?
Oh ja.
War das so wirklich Mathe, Deutsch, Englisch 1, der ist gut? Oder war Zeugnis erstmal egal, der soll vorbeikommen, sich vorstellen und gucken, wie er drauf ist?
Ist ein super spannendes Thema. Ist ein super spannendes Thema. Ich bin zum Beispiel aktuell der Ansicht, dass wir also wenn du dich aktuell bei mir bewerben würdest, ich bräuchte weder einen Lebenslauf von dir noch ein Zeugnis. Wäre mir alles wurscht.
Das ist krass.
Ich würde mit dir einen Persönlichkeitstest machen. Wenn deine Persönlichkeit Predictive Index.
Okay. War jetzt nur Interesse.
Dauert 3 Minuten, ja. Dauert 3 Minuten. Trifft genau ins Schwarze. Den würde ich mit dir machen. Wenn deine Persönlichkeit zu der Persönlichkeit passt, die ich für die Position brauche. Es geht da nicht drum um Sympathie, weil das ist Quatsch. Ich kann nicht nur Leute einstellen, die mir sympathisch sind. Dann habe ich viele tolle Kumpels, mit denen ich Bier trinken kann, aber wir kommen nicht nach vorne.
Mhm.
Ja, also ich brauche zum Beispiel, ich bin Chaoskopf, ich brauche neben mir jemanden, der brutal organisiert ist. So, mit dem werde ich wahrscheinlich selten ein Bier trinken gehen, aber wir werden uns sehr gut ergänzen. Im Nachgang würde ich dir einen IQ-Test schicken. Ja, okay. Und wenn der nicht Unterdurchschnitt ist, und du keinen überdurchschnittlichen IQ für die Position brauchst, dann würden wir miteinander reden, 2 Sätze und dann würde ich dich einstellen. Ich bräuchte noch kurz ein paar Infos zu deiner Erfahrung und das reicht.
Wir hatten, ich glaube, vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen mit meinem alten Lehrer von meiner Realschule ein Gespräch gehabt, wo ich auch gesagt habe, ich finde halt auch Zeugnisse sagen halt auch echt einfach gar nichts aus, ne? Also klar, die sagen aus, war der fleißig und hatte sich eine Stunde vorher hingesetzt und sich alles in den Kopf geprügelt, um auf der Klausur alles richtig zu machen. Aber Wissen, also wenn du in keine Ahnung, in Geschichte jetzt eine 1 hast, dann sagt das, ja, guck mal, der kann cool auswendig lernen. 1a. Mehr sagt es ja nicht aus.
Wenn wir jetzt anfangen, Ich habe mit einem Diplom-Mathematiker zusammen eine Formel erstellt, dass es fairer wäre, Noten zu würfeln, als unser aktuelles Bewertungssystem in der Schule ist.
Ist das so, ja?
Das ist bewiesen.
Ja,
Weil,
aber.
und wenn wir jetzt anfangen, über Bildung zu sprechen.
Naja, wir sind ein Bildungspodcast.
Ja.
Leute, huiuiuiui. Also, das war auch ein Grund, warum ich im letzten Jahr meine Standorte verkauft habe, beziehungsweise meine Geschäftsanteile verkauft habe. Ich habe überhaupt nichts gegen Nachhilfe und man muss Menschen helfen, die ein Problem haben. Aber wir haben ein gesellschaftliches oder in unserem gesamten Bildungssystem ein so riesiges Problem.
Ja. Deswegen machen wir das
Also,
auch, ne? Also das ist auch so ein Punkt.
Leute,
Das ist krass.
ich wirklich, also wenn man sich das Bildungssystem und wie wir mit jungen Menschen umgeht, und ich bin jetzt into it, weil ich habe mich die letzten 6 Jahre mit nichts anderem beschäftigt. Ja, und ich habe ja eigentlich schon die letzten 20 Jahre immer mal wieder mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Die letzten 6 Jahre halt sehr intensiv. Und auch mit Bildungssystem, wir haben mit Schulen zusammengearbeitet, unsere Lehrer sind an öffentliche Schulen gegangen, haben dort Unterricht gegeben und sowas. Das heißt, man hat auch immer mal den einen oder anderen Rektor am Telefon oder das Schulamt oder sowas. Leute, wir haben ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Und
Ja.
also, klar, Klimawandel ist vielleicht, ne, wenn wir alle verbrennen, ist auch nicht schön. Klar, brauchen wir nicht drüber reden und vielleicht eine Ecke dringender. Aber wenn wir unsere Bildung nicht in kürzester Zeit in den Griff kriegen, sehe ich bei uns so dermaßen schwarz. Also das ist ja. Und was man den jungen Menschen dazu mutet, die bei uns in die Schulen gehen, das ist eine Frechheit.
Meinst du jetzt Deutschland oder Spanien? Oder allgemein? Ist das da ähnlich?
Ja, Spanien ist, was das Bildungssystem angeht, jetzt nicht so viel besser. Also Spanien hat ein anderes Problem. Spanien hat keine Jobs. Das ist
Okay.
Spaniens Problem. Wir haben einfach eine Jugendarbeitslosigkeit von 75%.
Oha,
Ist hoch.
Ja, das ist deren Problem. Aber nächstes Jahr, zumindest hier bei uns unten, kommen Google, Meta und weiß ich nicht, wer alles noch. Also die machen hier einen großen IT-Knotenpunkt auf. Das heißt, hier wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren was passieren und alle
Ja.
studieren hier gerade irgendwas, Software Development in die Richtung. Ist
Ja
ja auch in
gut.
Ordnung, ist ja auch
Ja,
verständlich.
klar. Macht ja auch Sinn, ne?
Spanien hat keine Industrie, ne?
Ah, krass.
Aber Deutschland, also bildungstechnisch.
Man sagt ja immer, wenn man mal an die Schulzeit zurückdenkt, sagen ja die Lehrer einem immer, ihr könnt froh sein, dass wir hier in der Schule sind, noch habt ihr das alles kostenlos, die Bildung, die ihr bekommt. Weil wenn man dann irgendwann arbeiten ist, dann muss ich ja für jeden Mist bezahlen. Wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Fortbildung machen willst oder sonst irgendwas.
Also ich würde keine Minute mehr freiwillig zurück in die Schule gehen. Keine Minute. Ich zahle lieber für alles, was Bildung ist, dann kriege ich wenigstens die Bildung, die ich mir aussuche und die ist vernünftig. Ich möchte aber auch gar nicht so, und ja, viele, 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 viele Lehrer sind. Wie sage ich das, ohne jemanden zu beleidigen?
Du darfst ruhig beleidigen.
Schwierig? Ja.
Schwierig, ja.
Also, ich weiß, wie es in der Uni Essen-Bochum läuft. Wenn da die Erstsemester kommen, die Lehramt studieren, dann sind drei Kreise auf dem Boden. So große Kreise. Und dann kommst du dahin als Ersti und dann darfst du dich aufstellen, einen von den drei Kreisen. Im ersten Kreis stehen die Leute, die das machen wollen, weil sie richtig geil Bock haben, Lehrer zu werden. Im zweiten Kreis stehen die möchten berufliche Sicherheit haben. Und im dritten Kreis stehen die einfach nur nicht wussten, was sie sonst studieren sollten.
Ja.
Ja, im ersten Kreis stehen maximal 3%.
Ja,
Ja,
gut.
Punkt.
Aber ich kann es
Ja.
trotzdem nachvollziehen, dass du berufliche Sicherheit haben willst. Und als Beamter hast du die ja nun mal einfach, wenn du verbeamtet wirst.
Ja, eben, wenn du verbeamtet wirst, ist ja auch noch so ein Punkt, wirst ja nicht immer.
Nö.
Also das ist auch noch, ja, ganz im Ernst, wenn du dich mit 20, die entscheiden sich ja dafür, dass sie ihr Leben lang um 8 Uhr morgens irgendwo sein müssen. Wie widerlich ist das denn? Und du kannst mit diesem Studium nichts anderes anfangen, außer Lehrer werden.
Ist das so?
Das ist ja nicht, dass du
Weiß ich
sagen
nicht.
kannst, okay, ich war jetzt irgendwie 2 Jahre Lehrer und das hat nicht funktioniert. Ich bin Lehrer für, weiß ich nicht, Geschichte und Religion. Ich gehe jetzt mal in die freie Marktwirtschaft, dann wäre ich halt Key-Account Manager. So funktioniert die Welt ja nicht. Das ist ja ein Studium, das ist ja nur darauf ausgelegt.
Ja.
Und Lehrer, und das möchte ich hier mal ganz genau sagen, also ich habe nichts gegen Lehrer. Auch wenn ich mich permanent mit denen gestritten habe, aber ich habe nichts gegen Lehrer. Lehrer ist meiner Meinung nach der schwerste und komplexeste Job der Welt. Es gibt keinen komplexeren Job als den eines Lehrers.
Wenn du ihn vernünftig machen willst.
Genau, wenn du, ja klar, wenn du da hingehst und den ganzen Tag, wenn du einen Flachmann in der Tasche hast und du verteilst ein paar Arbeitsblätter und besäufst dich, ja gut, dann ist easy.
Das gibt's ja, ne? Das ist ja einfach so. Es gibt auch Lehrer, die machen einfach nur, die müssen, ich sag jetzt mal, 6 Jahre lang müssen die arbeiten, wenn sie neu anfangen, weil sie von der 5. bis zur 10. Klasse einmal alles durch haben. Mhm. Und dann machen sie darauf das Jahr immer wieder das Gleiche.
Ja, ja.
Das hab ich ja selber erlebt. Ne? Jetzt, wie gesagt, ein Lehrer, mit dem wir gesprochen haben, der ist halt, wie alt war der jetzt? War der Mitte 50?
Ja.
Anfang 50, Mitte 50. Und der hat immer noch mega Bock auf seinen Job. Und der will immer noch die Schüler motivieren, super, was zu machen. Das finde ich halt krass, weil, ey, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt, ich bin jetzt 33, ne? Wenn ich jetzt vor 2 Jahren hätte angefangen damit und hätte halt 25 Jahre gemacht, in ratlose Gesichter morgens um 8 Uhr zu gucken, weil die genauso wenig Bock haben, wie ich da zu stehen, morgens um 8. So, ich glaube, ich hätte mir schon Strick genommen. Ich glaube, ich könnte das nicht 25, 30 Jahre lang machen.
Nee.
Vor allem darfst du, du hast ja, weil das keine ist falsch, aber du hast ja null, ne, null ist auch falsch, aber nur minimale Kreativität, die da einbringen, man. Weil du kannst ja, du musst das vermitteln. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob du das für sinnvoll hältst, das zu vermitteln oder nicht, ist scheißegal. Weil im Lehrplan steht, der muss in der 9. Klasse Kurvendiskussion können.
Ja, du bist an der 0 schon nah dran. Das ist schon gar nicht so, ne, weit weg.
Ob der jetzt Bock darauf hat, Kurvendiskussion zu lernen, obwohl der eigentlich, was weiß ich denn, Priester werden will, wo du relativ selten Kurvendiskussionen machst, scheißegal, du musst es können.
Du musst es nicht
und verkackst damit deine Zulassung fürs Abitur, ja, dann bist du raus. Und das finde ich halt mega schwachsinnig und vor allem sehr frustrierend.
Ja, dazu kommt ja auch, dass du, nee, erzähl.
Da sind wir aber da beim Punkt, es wird viel zu viel Wert auf Abitur gesetzt, so, ja, ich hab Abi, ja geil, dann kannst du hier dat und dat und dat machen. Aber ein anderer, der vielleicht tatsächlich fleißig ist und gut mitarbeitet, aber jetzt kein Abi hat, der wird irgendwie links liegen gelassen. Und das ist halt auch falsch. So, es gibt ja genug Leute, die vielleicht irgendwie in der Schule jetzt nicht so gut waren, kein Abi haben, aber richtig geil arbeiten würden.
Ja.
Und die haben einfach keine Chance, weil das Bildungssystem und die ganze Struktur an sich dem quasi Beinchen stellt. Das ist halt auch falsch.
Okay, Meiner Meinung nach. Dass das Abitur bzw. der Studiengang so ein hohes Gewicht hat, das liegt ja an den Arbeitgebern. Das liegt ja nicht mehr in der Hand der Schule. Ja, das liegt vielleicht ein bisschen noch in der Hand der Eltern, so, aber das kommt ja durch die Arbeitgeber, ne? Dass man mittlerweile vielleicht im Callcenter Leute einstellt, die brauchen irgendwie einen Bachelor in
Kommunikationswissenschaft
oder sowas.
Klar.
So, das ist ja sowieso, das ist sowieso verrückt, ne? Als dass man häufig die Leute braucht. Und ich sag euch, wenn ich heute die Wahl hätte, ne, also heute müsste ich nochmal von vorne anfangen und ich wäre nochmal 17, 18 Jahre alt, ich würde was Handwerkliches machen. 100%.
Ja, naja, haben wir auch gesagt.
Wir auch.
Du bist in 3 Jahren Millionär. Das ist, mach was, wo du was für können musst.
Mhm.
Weil irgendwann, also das dauert nicht mehr lange, dann haben wir nur noch Laberleute in der Welt.
Ja. Und keiner will irgendwas anfassen. Keiner fasst
genau
irgendwas an und macht irgendwas. Nur noch.
Ne? Ja gut, ich meine, es ist ja auch nicht unwichtig, solche Berufe wie Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, bla bla bla, die halt viel, viel labern. Aber ich finde, keine Ahnung, wenn ich überlege, ein Kumpel von mir, was hat er studiert gehabt? Biomedizin und hat dann seinen Bachelor in Informatik gemacht. Der war, glaube ich, mit 28 oder 29 fertig. Einstiegsgehalt 100.000 im Jahr. Wo ich mir denke, so, ja, die kann ich in Lohngruppe 45 sein. Die werde ich niemals erreichen. Das Geld, was der
niemals
jetzt in der Zeit, und das ist ja Anfangsgehalt von ihm. Das ist jetzt Anfangsgehalt. Und wenn du noch den richtigen Arbeitgeber findest und wenn du ein bisschen pfiffig bist, verdient sich dumm und dämlich der Affe. Und gibt
ja
nichts
was
aus.
Was machst du dann damit? Ja, was machst du dann damit?
Erstmal haben.
Was bringt dir das dann?
Ich glaube, dass Finanzen einem schon ordentlich Sicherheit bieten können.
Ja, aber bis zu welchem Punkt?
Das weiß ich nicht. So hoch war ich noch nicht.
Also ich kann dir sagen, mir hat die Arbeit mit der Schülerhilfe zum Beispiel aufgehört, Spaß zu machen, als es finanziell richtig angefangen hat, Spaß zu machen.
Okay. Weil?
Es war wahrscheinlich jetzt keine wirkliche Korrelation, aber wenn du, also ich, am Anfang hat es mir extrem viel Spaß gemacht, ich habe mich wirklich massiv für die Menschen interessiert, die da zu mir gekommen sind, und deren Schicksale waren für mich das Wichtigste. Ich konnte dir zu allen Schüler und Schülerinnen, die zu uns gekommen sind, ich konnte dir die halbe Lebensgeschichte runterbeten.
Okay.
So, ich hatte die Leute wirklich im Herzen. So, ich würde die bis heute überall erkennen. So, ich sag mal so, die ersten 100 bis 200 Leute. Die hatte ich auf dem Schirm. Nachher habe ich fast nur noch Strategie gemacht, weil du aus den Operations einfach irgendwann raus bist, weil du das gar nicht mehr schaffst, weil der Aufwand viel zu groß ist. Ne? Und du ziehst dich immer weiter zurück und du sitzt dann irgendwie im Büro und sagst, oh cool, ich muss diese ganzen Operations nicht machen. Darauf habe ich ja immer hingearbeitet. Ne? Mhm. Ich muss nicht mehr jeden Tag dahin und die ganzen blöden Gespräche führen und keine Ahnung was. Aber das war das, was mir eigentlich am meisten Bock gemacht hat. Und ich hätte das auf jeden Fall täglich noch gebraucht und mich nicht täglich dann irgendwie nur noch mit Zahlen und irgendwas anderem beschäftigen müssen. Und als wir dann angefangen haben, irgendwie Rechnungen an die Stadt zu schicken oder sowas, wo du dann auch sagst, okay, das ist eine Rechnung, da geht es jetzt irgendwie nicht um ein Tausender, sondern das ist fünfstellig und aufwärts, ja, dann denkst du dir auch irgendwann, boah, ich verdiene jetzt hier irgendwie mit einem Anruf, habe ich die Möglichkeit, Summe X an Umsatz zu erwirtschaften. Dafür muss ich 650 Beratungsgespräche führen. Dann stellt man mal lieber für die Beratungsgespräche jemanden ein und macht den einen Anruf selbst. Und das war, aus meiner Sicht war das ein Fehler.
Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Echt also nicht? Ich kann es nachvollziehen, dass, weil du ja nicht mehr das gemacht hast, was dir Spaß macht. Das kann ich nachvollziehen. Im Endeffekt. Ich finde es halt schwierig. Ich glaube, wenn du eine finanzielle Freiheit hast, also wenn der Laden läuft so und du musst jetzt nicht unbedingt montagmorgens im Büro, das kannst du auch Dienstag machen, weil du hast Leute, die da für dich arbeiten. Und dein Konto wächst immer mehr und du kannst dir halt Sachen erlauben, die du vielleicht vorher nicht erlauben kannst. Was weiß ich denn? Wenn du ein riesen Autofan bist und auf einmal kannst du dir einen Mercedes leisten oder was weiß ich denn? Macht das nichts? Also ich glaube schon, dass es ist, wie wenn du dir keine PlayStation 5 leisten kannst, darauf 3 Jahre hinsparst und dann kaufst du dir die. Verstehst du, was ich meine?
Also ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben beide, glaube ich, eine andere Basis. Ich komme aus einer Kindheit. Wir haben teilweise keinen Strom gehabt und kein Telefon. Ich brauche nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Mein beruflich glücklichstes Jahr, da habe ich, glaube ich, um die 800 Euro im Monat verdient.
Okay.
Und das war eins der erfolgreichsten Jahre meines Lebens, wenn man Erfolg nicht in finanziellen Mitteln misst.
Okay.
Ja?
Ja.
Dann war das beruflich mein erfolgreichstes und auch eins meiner lustigsten Jahre, die ich so in meinem Leben mit hatte. Und vielleicht auch das erste richtig geile. Und das war nice. Also Geld, was ist Geld? Was ist das? Also solange du überlebst und du kannst die Dinge machen, die dich bewegen. Die Dinge, die dir Spaß machen. So. Klar, du brauchst eine Grundsicherheit, ja. Du musst irgendwie, ich fühle mich auch deutlich besser, seitdem ich sagen kann, okay, ich habe noch irgendwo ein Konto liegen und da ist Geld drauf.
Ja.
Und wenn ich, habe jetzt auch die Möglichkeit, mal ein Jahr nicht zu arbeiten, was geil ist, ja, und nicht irgendwie wieder Margarine zu essen.
Ja, ja.
Was ja super toll ist und ich kann mich vielleicht in meinen eigenen Dingen ausprobieren, ja, und mir vielleicht jetzt gerade was eigenes, kleines neu aufbauen und habe einfach die Freiheit, das zu machen. Ja, das ist geil. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber keine Ahnung, also was machst du, wenn du 8 Stunden lang in deinem Daily-Job irgendwie gefangen bist und ob du jetzt da 100.000 verdienst oder 180.000, das interessiert dich am Ende des Tages auch nicht mehr.
Ja, das kann sein.
Das sind Zahlen auf Papier.
Ich glaube, am Ende ist immer wichtig, dass das, was du machst, Spaß macht und dich erfüllt.
Ja, und so ist es.
Weil du bist, Arbeit ist ja quasi Minimum 8 Stunden von deinem Tag.
Ja.
8 Stunden schläfst du und die andere Zeit, der bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig. Das heißt, du bist ja die meiste Zeit damit beschäftigt zu arbeiten. Das heißt, das muss dich ja erfüllen. Und wenn dich das nicht erfüllt, dann ist das schon scheiße.
Das ist richtig. Ich glaube, ich glaube, dass einfach jeder Mensch auch irgendwie anders. Ich komme ja aus einem Haushalt, sag ich mal so. Mein Vater ist Beamter, ne? Das heißt, da war immer halt, also nicht, dass wir sind nicht reich gewesen, aber uns ging es halt auch, also das Geld kam halt immer. Ne, das Geld kam immer rein und ich habe auch auf nichts verzichten müssen. Also nichts. Was ich mir gewünscht habe, habe ich jetzt nicht vielleicht einfach so bekommen, sondern erst zu Weihnachten, sage ich mal so, oder zum Geburtstag. Aber wenn ich was haben wollte, habe ich das bekommen. Und das ist ja, wenn du so aufwächst, dann ist es ja auch normal für dich. In Anführungszeichen normal. Also ich weiß, dass es nicht normal ist. Und ich bin auch jetzt tatsächlich kein... Doch, ich bin ein verwöhntes Einzelkind, aber ich lebe es in meinem Erwachsenenalter jetzt nicht so aus. Aber man hat ja, das ist ja von zu Hause beigebracht. So, mein Vater ist jetzt nicht der perfekte Handwerker, so als Beamter. Was der mir aber beigebracht ist, ist, für sämtliche Sachen Versicherungen zu haben, die es einfach so auf der Welt gibt. Ich bin abgesichert, das kannst du dir nicht vorstellen.
Okay.
Ja. Und ich glaube, wenn man halt so aufgewachsen ist und mit diesem Background, sei es deinem Background oder von Pascal oder von mir, so lebt man ja weiter oder man will sich bewusst ändern, um mal anders leben zu wollen, anders leben zu können. Aber da ist die Frage, also ich will es ja gar nicht. Ich will ja jetzt nicht mich ändern, weil mir geht es ja gut so.
Ich würde einfach sagen, dein Bedürfnis nach Sicherheit ist sehr ausgeprägt.
Oh ja.
Ja, so bei mir ist das glaube ich, am meisten ausgeprägte Bedürfnis, das Bedürfnis nach Autonomie.
Mhm. Mhm.
Das ist, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch, als ich zu meiner Krankenkasse, ich war ja auch zwischendurch dann nicht bei meiner, als ich viel im Ausland war, dann bist du ja nicht mehr bei einer deutschen Krankenkasse zum Teil versichert, sondern über eine Auslandskrankenkasse und sowas, über die Firma. Und ich habe halt irgendwie jedes Jahr zweimal bei meinem Menschen von der Krankenkasse gesessen. Den sieht sonst kein Mensch. Ja, aber ich habe dann zweimal bei dem gesessen, habe dem halt erzählt, auch was ich mache, warum ich jetzt permanent mich anmelde und wieder abmelde. Und der sagte, boah, das wäre gar nichts für mich. Also permanent da durch die Weltgeschichte reisen, das wird mich ja total nerven. Für mich war das Traum erfüllt. Ich kann morgen aufhören zu leben. Ja, für mich ist alles geil. Und für ihn war es die Hölle auf Erden.
Das meinte ich ja eben. Da ist ja auch jeder irgendwie anders, ne?
Genau, natürlich. Und auch so wie ich jetzt lebe, da sagen mir auch immer alle, ja, jetzt hast du es, also für alle Zuhörer, die es vielleicht noch gar nicht rausgehört haben, ich lebe aktuell auf einer großen Finca in Südspanien. Was schön ist. Die gehört mir nicht, die habe ich nicht gekauft, die haben wir gemietet, aber es ist wunderschön. Es ist eine große Mangoplantage in den Bergen und ich habe ein Sofa auf meiner Terrasse stehen und kann darauf aufs Meer gucken.
Das ist schon, ja, ist schon geil, ne?
Kann man machen.
Das ist ja.
Genau, und ihr sagt das auch. Geil, kann man machen. Und wenn ich jetzt auch mit ehemaligen Kollegen und sowas spreche, die sagen, ja, jetzt hast du es ja geschafft. Leute, das ist auch nicht für jeden was. Meine Internetverbindung ist eine Katastrophe.
Ja, das und
wenn aus meiner Dusche kein warmes Wasser mehr kommt, dann muss ich den Gastank wechseln.
Ja, gut.
Ja.
Ah, okay. Hm.
So, zu meinem Haus fährt eine 8 Kilometer lange Dirt Road die Berge hoch. So, das ist, da fährst du nicht mal eben zum Lidl, weil du die Cola vergessen hast. Mhm. Ne? Für mich ist das Paradies, aber für viele anderen, auch für meinen ehemaligen Geschäftspartner zum Beispiel, der sagt, Digga, so könnte ich nicht leben.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, genau.
Ne?
Da sind wir Menschen halt verschieden. Und das ist auch gut so.
Wie kamen wir denn jetzt da drauf?
Geld.
Geld.
Geld? Geld, ja. Mhm.
Wir hatten, glaube ich, darüber diskutiert, wie viel dass dein Kumpel
ja, genau,
im ersten
genau.
Jahr verdient hat und sowas.
Genau. Also um den Dreh, ich weiß nicht genau Zahl, aber halt.
Ja, exorbitant
viel. Exorbitant viel für einen, der jetzt 28, 29 ist, aus meiner Sicht.
Der quasi noch nicht gearbeitet hat.
Ja, ja.
So. Ja, ja. Ist er so. Der hat ja nur studiert. Ich will jetzt studieren schlecht reden, aber.
Aber halt, kommen wir mal zurück jetzt nochmal auf dich und deine Person ja, zu sprechen.
Ja.
Dann hast du die 4 Filialen aufgemacht gehabt mit deinem Kollegen.
Mhm.
Wie viel Stress war es am Ende für dich, wo du finanziell erfolgreich warst, wo du theoretisch, so habe ich es zumindest rausgehört jetzt, relativ unabhängig arbeiten konntest? War das stressiger als der Beginn?
Also, wenn ich euch den Arbeitsaufwand nenne, den ich so am Tag hatte,
ja,
werdet ihr denken, der Typ hat einen Knall nicht gehört. Also, wenn ich 3 Stunden am Tag effektiv gearbeitet habe, war das viel.
Am Ende?
Ja.
Okay.
Ja, okay.
Das und ist finanziell war in Ordnung.
Mhm.
Konnte man machen.
Das heißt, das war sehr entspannt für dich dann am Ende? Oder nee. War es nicht entspannt?
Nee, für mich war es nicht entspannt.
War schon fast so langweilig für dich, oder?
Es war nicht die Langeweile, es war das, was ich tue, das war das, was mir nicht mehr geschmeckt hat. Also ich war halt im Endeffekt nur noch damit beschäftigt, irgendwie den Zahlen hinterherzulaufen und zu gucken, dass die Zahlen alle passen und dass die Gelder alle stimmen. Und klar, Corona hat uns geprägt. Wir haben während Corona so große Abstriche machen müssen, dass wir wirklich. Ich habe einen ganz dicken Rotstift ausgepackt und habe halt nachher, weil ich schon von Spanien aus gearbeitet habe, habe ich halt alles, was Backstage war, also die ganze Strategie, alles, was Geld war, Finanzen lagen, war alles bei mir. Und mein Kumpel und Geschäftspartner hat die Operations gemacht in Deutschland. Und es war für mich ein Krampf. Also Leuten hinterher zu telefonieren wegen Geld ist für mich ein Krampf. Und permanent sich nur noch mit Zahlen zu beschäftigen, ist einfach nicht meine Welt. Das ist und deswegen war es für mich tatsächlich stressiger als vorher.
Obwohl weil der du Anfang, theoretisch weniger zu tun hattest. Oder war es komprimierter, die Arbeit nur? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast 3 Stunden am Ende theoretisch nur effektiv gearbeitet. Aber hast du in den 3 Stunden wahrscheinlich dann genauso viel gemacht wie vorher in 8 Stunden?
Ich hatte mich mittlerweile einfach so gut organisiert, dass ich die Arbeit, also ich bin ein fauler Mensch und versuche Arbeit so gut ich kann zu automatisieren.
Ja.
Und hatte da für mich einfach Möglichkeiten gefunden, dass ich nicht mehr alles händisch machen muss, sondern dass das meiste automatisch läuft und ich eigentlich nur noch auswerten muss.
Ja.
Nee, ich glaube, der Stress war es am Endeffekt, warum ich auch gesagt habe, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Der, neben der Geschichte mit dem, dass man sich mit Bildung beschäftigt hat und sagt, okay, vielleicht bin ich nicht unbedingt mehr Teil der Lösung, war, dass man einfach gesagt hat, okay, das ist einfach, die Art der Aufgabe ist nicht mehr die richtige. Ja, die Art der Aufgabe ist nicht mehr die richtige. Und um die Art der Aufgabe zu machen, die mir wieder Spaß machen würde, müsste ich zurück nach Deutschland gehen.
Und das ist für dich ausgeschlossen?
Das ist für mich ausgeschlossen.
Okay.
Ich funktioniere nicht in Deutschland.
Wegen was, wenn ich fragen darf?
Ich mag Sonne sehr gerne.
Okay.
Sonne ist für mich wirklich einer der wichtigsten Energielieferanten, die ich so habe.
Mhm.
Und zweitens, ich will nicht sagen, die Menschen sind ein Problem. Ich bin ja selbst einer. Ja, also mit den Menschen komme ich auch meistens ganz gut klar. Die Laune in Deutschland ist leider nicht sehr gut, der Menschen. Also viele Menschen sind in Deutschland depressiv, meiner Meinung nach. Und denen geht's extrem beschissen. Sehr undankbar, leider. Sehr undankbar. Man weiß in Deutschland sehr wenig zu schätzen, was man hat. Und sehr distanziert.
Mhm.
Sogar bei uns im Rheinland sind die Menschen sehr distanziert.
Unreflektiert.
Und unreflektiert?
Unreflektiert. Ich glaube, diese deutsche Mentalität ist eher so ein dieses, man reflektiert nicht mehr selber, die anderen sind alle blöd. Und ja, das, also man lässt das so raushängen. Ne? Ja, die depressive Stimmung ist halt, ich glaube, das wird auch viel durch Social Media, Medien und so, das wird ja auch immer alles, ich sag mal so, schlimmer. Und man zieht sich gegenseitig runter. Naja, das ist ja nicht so, als wenn man mal jetzt geil irgendwie sich über Dinge freut, sondern am Ende des Tages ist immer alles scheiße. Ich glaube, das ist diese deutsche Mentalität, die sich daraus so entwickelt hat.
Das ist das, was ich eben meinte mit Undankbarkeit.
Genau.
Ja. Also jedem, der in Deutschland mit seinem Arbeitsalltag zum Beispiel unglücklich ist, dem kann ich mal ein Auslandsjahr in Ägypten empfehlen. Ihr könnt gerne mal wie ein ägyptischer Tagelöhner arbeiten und dann entscheidet ihr euch nach einem Jahr, ob das was für euch ist. Da seht ihr einfach mal 2 Monate lang Minimum eure Familie nicht und wohnt in riesigen Ghettos, um den ganzen Tag zu arbeiten. Und zwar, da gibt es keine 8-Stunden-Regel oder sowas, da arbeitet ihr, wenn ihr gebraucht werdet. Und da arbeitet ihr für, wenn ihr gerade anfangt, für 300 ägyptische Pfund. Da liegen wir ungefähr bei 30 Euro im Monat. So, und das könnt ihr gerne mal, da gibt es jeden Tag noch eine warme Mahlzeit dazu, aber das könnt ihr gerne mal ein Jahr machen. Und da reden wir von richtig arbeiten. Das ist nicht hier, wir kommen morgens ins Büro rein und schnacken erstmal mit einem Kollegen, dann 2 Stunden Instagram und dann spielen wir ein bisschen mit dem Hund rum, mit dem Bürohund und danach tauschen wir unseren Bürostuhl gegen diesen schönen Sitzball aus, weil der gut ist für unseren Rücken oder so ein Krempel. Ich meine wirklich den ganzen Tag Zeug schleppen.
Knüppel.
So, und das könnt ihr einfach mal ein Jahr machen und dann könnt ihr euch entscheiden, ob es euch so schlecht geht in Deutschland. Ich weiß es nicht. Und die in Ägypten sind alle super drauf, ne?
Die freuen sich irgendwie darüber, oder was? Oder,
ja, was heißt, die freuen sich darüber? Das war. Die heulen nicht rum.
Ich glaube auch, dass wir Deutschen schon immer auf sehr, 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 sehr hohem Niveau jammern.
Ja, ja.
Aber verwöhnt, ne? Wir sind auch mega verwöhnt.
Ja, gut, wir sind verwöhnt. es ist für uns aber ja auch, also in unserem Kosmos ist es ja auch normal, wie es jetzt gerade ist.
Ja.
Da regst du dich ja schon auf, wenn du dann irgendwie freitags nicht um 13 Uhr Feier machen kannst, weil es ist ja Wochenende, ne, da musst du bis 16 Uhr hast schon so eine Fresse. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Dann muss ich hier bis 16 Uhr, da ist die Autobahn dicht, da kann ich ja direkt hier bleiben, weißt du? Aber es ist
und
ja.
Das ist so schön.
Ja?
Nee, das ist so schön, wenn ich hier bin, dann bin ich nicht so deutsch. Also ich bin nicht hier, weil mich alle Deutschen so nerven oder sowas, sondern ich bin eigentlich hier, damit ich ein bisschen weniger deutsch bin. Weil ich bin auch so, ich jammer auch auf ultra hohem Niveau, zick auch permanent rum. Und wenn es hier bei uns, es regnet hier vier bis fünfmal im Jahr, ja, regnet es hier. So, wenn es bei uns regnet, bei uns im Wintergarten regnet es rein. Weil das ist halt hier von Hand gebaut, dann Ding, ne? Da. So. Es regnet halt rein. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn es hier reinregnet. So. Dann kriege ich meine deutschen 10 Minuten. Meine Frau weiß das auch. Ne? Dann sagt die, ja, bist du wieder deutsch? Okay, bitte. So. Dann rege ich mich halt auf, warum die das hier alles so scheiße bauen. Dann stehe ich oben auf der Terrasse und guck, wo die das Loch nicht vernünftig gemacht haben und wie man das eigentlich hätte richtig machen müssen und so weiter. So, dann merke ich das. Und damit ich nicht immer so bin, umgebe ich mich sehr viel mit den Menschen hier, weil die sind einfach todesentspannt.
Ich finde das so krass. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund von mir. Der hat auf Teneriffa gelebt. Der ist mit seinem Sohn ausgewandert. Da war der Sohn, er war, glaube ich, 3, der Sohn. Und der Kumpel war, 37, 38, so um den Dreh. Und ist einfach der hat in Berlin gelebt und hat gesagt, so, nee, kein Bock mehr. Der hat auch ein bisschen Geld gemacht, der war auch selbstständig gewesen. Ab nach Teneriffa. Und dann ist er einfach von heute auf morgen dahin gezogen, sagt er, und das ist so geil, da die Menschen, da heult keiner rum, da ist, du machst dann deine Mittagspause mit allen Mann zusammen, da wird keiner irgendwie ausgegrenzt, also klar, es gibt immer Einzelfälle, aber du feierst zusammen, du bist abends mit den Leuten zusammen, die Kinder bleiben bis nachts um 12 Uhr auf der Straße, scheißegal, da passiert nichts, da ist Party, da geht's allen gut, obwohl es denen finanziell ja theoretisch nicht so gut wird wie hier.
Ja.
Weil hier hast du ja, du bist nach 6 Wochen bist du krank, kriegst trotzdem Krankengeld, du hast Versicherung abschließen, dass du dein Geld weiterbekommst, aber da ist es einfach entspannter. Sagt er, das einzig Blöde ist, wenn du als Deutscher da hinkommst und rufst einen Handwerker an, der sagt dann, ja, ich komme, wann denn? Ja, manjana. Vielleicht.
Ja, und manjana heißt nicht, also heißt wörtlich übersetzt morgen, aber offiziell heißt das nicht heute.
Ja.
Wobei ich sagen muss, auch das ist, glaube ich, weitestgehend ein Gerücht. Also ja, das gibt es hier auch, dass man, wir haben immer noch ein Fenster kaputt seit über einem Jahr, Haken hinter, ist auch weit bis auf den Berg, aber das ist aber auch tatsächlich, das sind wirklich Ausnahmefälle. Also mein Trainer beim Sport war noch nie zu spät, zum Beispiel, ja, oder also, alles gut. So.
Ich wollte nur sagen, dass ich das halt von dem Kumpel auch gehört habe und er sagte, es ist einfach schöner da. Du bist nicht so gestresst. Du lässt dich ja auch, wie du gerade schon sagtest, Pascal, lässt dich ja von deinen Kollegen runterziehen. Oder von deinen Kumpels oder von deinem kompletten Umfeld. Alle heulen so rum, oh, wie schlecht es uns eigentlich geht. Und wo soll das noch hinführen? Die Inflation bei 80.000%. Ja. Wir werden nichts mehr zu essen haben. Ja, eigentlich doch. Wir werden auch noch morgen was zu essen haben. Wir werden auch noch in 10 Jahren was zu essen haben.
Es geht immer noch nicht schlecht genug.
Das also ist ein Problem. Ich hab mal mit einem Bekannten, ich mal im Whirlpool gesessen, in eine Therme. Und dann sitzt du da mit deinem nackten Arsch im Whirlpool. Ja, pass auf. Und er sagte, ja, mal gucken, wie lange es uns noch gut geht. Ich sag, Digga, wir sitzen gerade mit dem nackten Arsch im Whirlpool. In der Therme im Winter, minus 1000 Grad, drinnen sind schön 30 Grad, weil ist ja eine Therme. Ich sag, uns geht's ja eigentlich schon noch ganz gut so, ne? Sagt er, ja, aber wie lange noch ist die Frage? Ich sag, ja, ich glaube noch lang genug, wenn es sowas wie Thermen noch gibt, wo man hingehen kann, was man sich leisten kann. Vielleicht kannst du dir nicht jeden Monat leisten, das kann ja auch noch sein. Aber du kannst es dir zumindest alle 2 Monate leisten, in eine Therme zu gehen. Andere haben gar keine Therme. So, ne? Die können halt arbeiten gehen am Wochenende und nicht im nackten Arsch im Whirlpool sitzen. Muss man sich aber vor Augen halten.
Jetzt muss man dazu sagen, dass in Deutschland aber auch alles, was schönes Geld kostet. Das ist auch ein Problem. So, und die, ich sag mal, Natur ist, finde ich, gerade wo wir wohnen, ne? Also ihr kommt ja auch bei mir da ums Eck, ne? Oberhausen, Duisburg und so.
Das schöne Ruhrgebiet.
Ja, wo fährst du hin, wenn es schön Wetter ist?
Ich gehe im Garten, ich habe einen Schrebergarten.
Okay, super. Ne, klar. Aber wie viele Tage hast du schönes Wetter in Deutschland? So viel, wie es bei uns regnet wahrscheinlich, ne? So um die 4 bis 5 Tage im Jahr. So, wo es richtig schön ist. Dann fährst du in Schrebergarten. Okay, Schrebergarten geht natürlich, aber viele anderen fahren in den Park. Wer ist im Park? 300.000 andere Menschen, weil die auch alle an dem einen schönen Tag in den Park fahren.
Ja. Mhm.
Ich mag Natur total gerne, deswegen bin ich hier hingezogen, deswegen funktioniere ich hier, weil hier ist Ruhe. Ich brauche das, ich brauche Grün um mich rum und für mich ist das super wichtig. Ich habe das hier überall.
Kostenlos. Wie weit ist das nächste Haus entfernt von dir? Ungefähr.
Das nächste Haus, also mein nächster direkter Nachbar.
Genau.
In Strecke kann ich dir das nicht sagen. Ich brauche bis zu unserer Kette oben.
Mhm.
Also das ist quasi unser Grundstück ist abgetrennt mit einer Kette.
Mhm.
Damit du nicht einfach aufs Grundstück drauf fahren kannst, brauche ich mit dem Auto 5 bis 10 Minuten.
Ja, okay, also wohnt ja,
und dann nochmal, ich würde sagen, nochmal 5 bis 10 Minuten, da oben wohnt ein älteres englisches Ehepaar.
Das heißt, du siehst deine Nachbarn nicht jeden Tag, wenn du nicht gerade rausgehst.
Nö, ich sehe die auch mal eine Woche nicht.
Das ist schon krass, ne?
Also da hast du wirklich Ruhe, ne? Also das ist schon...
Also ich sehe hier immer mal Arbeiter von den Mangoplantagen, ne? Die sehe ich. Also die dann gegenüber auf der Mangoplantage da irgendwie an den Bäumen arbeiten oder sowas, den winkt man dann auch zu. Bei uns rennt jetzt im Moment immer der Schäfer rum. Das heißt, es kann schon mal sein, dass bei mir ein Schaf im Garten steht oder sowas.
Gut, aber das ist
ja, genau. Oder sein oder wilder so. Hund. Mhm. Aber ansonsten habe ich mit Nachbarn, also wir haben keine Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das ist hier selten.
Keine Mach die Musik leiser. Nix. Ja, nee, genau.
Nee.
Ja.
Das ist schon interessant. Nee, ich glaube, das musst du aber auch wollen.
Mhm. Ja, ne? Das musst du wollen und du vereinsamst auch, wenn du es falsch machst.
Das glaube ich. Also ich komme ja aus einem, ich sage immer Dorf dazu in Duisburg, ne? Im Süden. Wir haben, glaube ich, 4000 Einwohner und da kennt halt jeder jeden und da kommst du auch nicht rein, wenn du nicht einen kennst. Also da kriegst du auch keine Wohnung, wenn du keinen kennst. Übertriebenermaßen jetzt. Und ich bin mal mit meiner Ex-Freundin in die Innenstadt gezogen. Ich bin fast bekloppt geworden. Ich kenne das ja. Ich gehe bei mir aus meinem Dorf, also Haustür raus und sage jedem guten Tag, weil ich kenne die ja alle und die kennen mich ja auch, seit ich Baby bin. Und ich weiß noch, ich gehe in der Innenstadt aus der Haustür raus und sage, guten Tag, Antwort, halt die Schnauze.
Alles klar.
Ja.
Und du merkst ja auch in Großstädten, dass da deutlich mehr Stress ist, dass die Leute, also so fühle ich das zumindest, lauf mal durch die Innenstadt und grinst mal einen an, weil du so nett bist. Der haut dir auf die Fresse. Der sagt, was guckst du mich denn so blöd an?
Mhm.
Ne? Weil die alle gestresst sind, die von Termin zu Termin, dann hast du, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass das bei dir jetzt zum Beispiel, da in Spanien, gibt es auch unfreundliche Menschen, weil die gibt es überall. Aber ich glaube, das ist deutlich...
Andalusier sind jetzt auch nicht für ihre Freundlichkeit bekannt.
Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem, also ich weiß es ja nicht, ich das Gefühl, dass es bei dir einfach alles entspannter ist. Wenn du jetzt einen Fremden angrinst und guten Tag sagst, also vielleicht auf Spanisch, weil vielleicht verstehen sie nicht so gut Deutsch, aber
Andalusier sind schon sehr deutsch, was das angeht. Also was Unfreundlichkeit angeht, das können Andalusier auch richtig. Das haben die richtig drauf. Also,
ja, okay.
Wenn du hier irgendwie dem Bauern begegnest, du winkst dem zu, kann auch sein, dass er dir die Machete zeigt. Ne? Also das ist, oder du brauchst ja auch nicht zu glauben, also es gibt ja auch sehr nette Kellnerinnen, aber ich war zum Beispiel, wann war das? Ah, ist vor 3 Wochen oder so, war ich in einer Pizzeria. Und ich sage, ich hätte gerne Pizza Salami. Da sagt sie mir, haben wir nicht. Sag ich, ja, wieso nicht? Ja, wir haben nur Pizza, also die Pizza Salami ist, das ist Especiale und die ist immer scharf. Ich sag, ja, könnte ich die ohne, weil ich mag nicht, ich mag kein scharfes Essen. Ich sag, ich hätte die dann gerne einfach nur ohne das Scharfe. Nein, das machen wir nicht. Okay. Du kannst eine Schinkenpizza haben.
Ne? Sehr kundenfreundlich also.
Ja, genau. Also Servicegedanke und so ist hier auch nicht so angesagt. Ja. Nee, aber es ist toll. Also du kommst hier, liegt natürlich auch hier immer an den verschiedenen Menschen. Ne? Also man kann, finde ich, immer sehr schwer sagen, alle Deutschen sind so und alle Andalusier sind so und alle Dings sind so.
Kann man nicht sagen.
Und in meinem Sportverein zum Beispiel, was für mich wichtig war, um mich hier einfach in das Land so ein bisschen zu integrieren, weil ich auch super schlecht Spanisch spreche, leider immer noch. Aber das ist halt toll, um einfach unter Menschen zu kommen und mit Menschen viel zu machen. Und die sind 1A. Also top. Ich bin jedes Jahr irgendwie auf 13 Geburtstagen eingeladen. Kann immer noch kein Wort Spanisch. Ich sitze einfach immer nur in der Ecke und esse was. Und aber es ist super. Und die Leute sind alle cool. Und jeder will auch irgendwie... Das ist zum Beispiel was, das finde ich im Ausland deutlich angenehmer als, als in Deutschland. Die Menschen bemühen sich mit dir, die entschuldigen sich bei mir, weil sie nicht gut genug Englisch sprechen. Mhm. Das muss man sich mal in Deutschland vorstellen.
Ja.
Ja, wir sind bei Sport. Oder ich war hier mal, da habe ich aber noch gearbeitet damals im Hotel. Ich habe mich am Fuß verletzt. Und das Gesundheitssystem hier ist ein bisschen wild. Also wenn du dich hier verletzt, dann fährst du nicht einfach zum Arzt, sondern du musst erstmal ins Centro de Salud. Das ist so eine Art Behörde. Und okay, da fährst du hin und da bekommst du deinen Arzttermin zugewiesen.
Ach.
Also du bekommst dann so einen schönen Papierzettel, dann steht da drauf, zu welchem Arzt du gehst und um wie viel Uhr. Und das sind dann so lustige Zeiten wie 9.22 Uhr oder sowas. Total wild. Und ich stehe halt da und konnte wirklich kein Wort Spanisch. Und es waren zwei Schalter geöffnet und da waren 300 Menschen drin in diesem Ding.
Sehr schön.
Also, ja, ja, das ist wie Phantasialand eröffnet gerade. Ne? Und ich stehe da und die versuchen mir zu zweit vorne an diesem Tresen zu verklickern, wo ich hin muss. Das heißt, an der anderen Schlange ging es nicht weiter. Sondern beide stehen an meinem Fenster und versuchen dem Deutschen, der kein Wort Spanisch spricht, auf Spanisch, weil die beiden kein Wort Englisch oder Deutsch gesprochen haben, logischerweise, zu verklickern, wo ich hin muss. Und hinter mir stehen 300 Leute, die das auch versuchen. Das heißt, aber alle freundlich und nett.
Ne? Mach das mal hier
auf verschiedenste Art und Weise. Spricht noch einer Englisch? Kann einer ein Wort Deutsch? Kannst du dies? So. Und jeder versucht das irgendwie so miteinander. Und jetzt stell dir die Situation mal in Deutschland vor.
Ich finde, in Deutschland ist ja das schön sowieso, auf dem Amt wird halt Deutsch gesprochen. Warum? Ja, weil Amtssprache ist Deutsch. Ich sage, aber der Mann kann ja kein Deutsch. Ja. Da muss der sich einen Dolmetscher holen. Ja, aber der kann ja sich keinen Dolmetscher, weil er nicht weiß, wie das geht. Ja, hätte ja, der immer Deutsch gelernt.
Ja, also das ist, ja, es ist so verrückt, man fordert auch, das können wir auch gut, das kann ich auch gut, aber das können wir generell, glaube ich, auch gut, fordern, ne? Warum bist du nicht perfekt, Mensch, du musst perfekt, niemand von uns ist es, aber warum ist der nicht perfekt, warum ist das nicht perfekt, das ist, ja, ist ein bisschen schade.
Ja, interessant mit dir. Jetzt hast du, bevor wir, glaube ich, aufgenommen haben, haben wir ja schon für die Leute mal zu verstehen. Wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht gehabt und geguckt, wie Technik funktioniert und hin und her. Hast du gesagt, du schreibst ein Buch, du hast ein Buch geschrieben? Mhm. Erzähl doch mal was darüber.
Ja, also ich habe mich im letzten Jahr, gerne, ich habe mich im letzten Jahr von meinen Geschäftsanteilen verabschiedet. Das heißt, ich habe meine Firmenanteile verkauft und hatte viel Zeit und saß hier allein auf dem Berg und hatte nichts zu tun. Und habe mich dann dazu entschieden, zwei Bücher anzufangen, die ich halt niemals fertig kriegen werde. Das sind zwei Romane. Mhm. Mhm. Und habe ein drittes Buch geschrieben und da ging es um mein Leben. Ich habe einfach mal runtergeschrieben, was in meinem Leben so passiert ist. Und dabei ist mir aufgefallen, dass so wie mein Leben verlaufen ist, also meine Karten standen deutlich schlechter, als sie dann im Endeffekt ausgespielt worden sind. Und das lag nicht daran, dass ich der ultra krasse Unternehmer bin oder dass ich einfach in meinem Leben immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe oder super engagiert war oder sonst irgendwas, sondern ich hatte in meinem Leben einfach sehr viele Menschen um mich rum im richtigen Zeitpunkt, die mich dazu oder mir dabei geholfen haben, das Richtige zu machen. Ich bin in mein Leben gestartet, damals mit sehr hohen Schulden, habe eine Frau kennengelernt, die erstmal meine Finanzen aufgeräumt hat, mit der ich zusammen war. Ja, die erstmal mit mir alle gelben Briefe aufgerissen hat, mit mir zu den Banken gefahren ist und gesagt hat, hier, wir bezahlen das jetzt erstmal alles. Geh mal, ne, das wird da bezahlt. Die hat mich dabei einfach unterstützt. Jemanden, der mit mir zusammen im Rauchen aufgehört hat.
Ja, das würde ich auch sehen.
Wenn du das Buch Endlich Nichtraucher noch nicht gelesen hast, lies es mal.
Endlich Nichtraucher?
Ja, ich war 12 Jahre Kettenraucher. Jeden Tag mindestens ein Big Pack.
Ja, da bin ich auch schon drüber, ja.
Ja. Lies es mal, vielleicht hilft es dir, vielleicht nicht. Mir hat es sehr geholfen.
Okay.
Und immer wieder Menschen dabei gehabt, die mir einfach in der richtigen Situation das Richtige geraten haben oder mich unterstützt haben, die mich in den richtigen Situationen richtig gefördert oder gefordert haben. So. Und ohne die wäre ich nichts. Ohne die könnte ich heute nicht hier sein. Und ich glaube einfach, dass es aktuell dabei ist, während ich das aufgeschrieben habe, ist mir aufgefallen, oder war mein Gedanke, es könnte sein, dass viele, 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 viele andere Menschen solche Leute nicht in ihrem Leben haben. Mhm. Und die würde ich gerne ein bisschen unterstützen. Und deswegen habe ich ein Programm geschrieben, was die Menschen erstmal in Buchform, das muss noch durchs Lektorat, ja, aber dazu wird es auch einen passenden YouTube-Kanal geben, der die Menschen täglich begleitet und dabei unterstützt, vielleicht aus schwierigen Phasen rauszukommen. Aus Depressionen. Das ist so mein Hauptthema. Und habe mich dann mit Menschen unterhalten, die andere psychische Schwierigkeiten haben. Eine gute Freundin von mir hat zum Beispiel starke Panikattacken. Eine andere gute Freundin von mir ist essgestört. Über einen langen Zeitraum gewesen. Und ich habe mit denen sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und wir haben gesagt, okay, wie können wir das denn alles so zusammenpacken? Und häufig war es war niemand da. Es war keine richtige Hilfe da. Wir wurden irgendwie, also gerade wenn wir über so psychische Krankheiten sprechen und Kliniken, dann wird sowieso ganz wild. Ja, aber einfach so im privaten Bereich. Einfach jemand, der ein bisschen Halt gibt. Und das soll mein Programm tun. Das ist ein Programm, das ist ganz simpel aufgebaut. Jeder kann auch daran teilnehmen, der lesen und schreiben kann. Mehr braucht man dafür nicht können. Und ich möchte keinem meinen Lebensweg oder sowas aufdrücken und sagen, das ist richtig, das ist falsch, das soll jeder für sich selbst finden und das ist mit meinem Programm möglich. Und das geht kostenlos auf meinem YouTube-Kanal, wir starten am 13.03.
Ja, sehr geil. Gibt es den Kanal schon? Kann man den theoretisch in unsere Shownotes reinpacken?
Den Link davon? Ja, den Kanal gibt es schon.
Wenn du das möchtest.
Den Link kann ich euch gleich schicken, genau, den Link kann ich euch gleich schicken. Das Ganze heißt Anti-Hero mit Y. Die Domain war noch frei.
Aber ich finde den Namen echt gut, weil es ist halt, fällt halt auf. Ne? Es ist halt so, okay, was ist das? Erstmal gucken. Na, ist gut gewählt eigentlich.
Ja, und es ist, genau, also so im Nachhinein, man kann viele schöne Geschichten erfinden, warum der Name Sinn ergibt. Tatsächlich fand ich das, war das so eine Sekundenentscheidung und ich hab nachgeschaut und die Domain war frei und ich fand die cool. Aber wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt, weil genau das ist es so. Nicht jeder wird als Held einfach geboren, aber jeder hat die Möglichkeit, dann im Endeffekt noch was draus zu machen. Mhm. Also niemand ist verloren. Ich habe auch Tage gehabt, da habe ich, oder Nächte vor allen Dingen, da habe ich nächtelang im Badezimmer gesessen und geheult. So, und wenn man bedenkt, was daraus dann trotzdem noch werden kann und sowas, kein Ziel ist unmöglich zu erreichen. Keins.
Finde ich geil. Ja. Finde ich richtig, richtig, richtig geil.
Vor allem, ich finde es auch krass, so, wir haben dich ja jetzt gehört, so schon gut über eine Stunde. Und
oh ja.
Jetzt sagst du halt, okay, du hast nächtelang im Badezimmer gesessen und geheult. Ist halt krass, diese Transition einfach von da zu dem, wo du jetzt bist. Du sitzt halt, du hast jetzt deinen Safe Space in Spanien. Du machst jetzt den Eindruck, also nicht mal den Eindruck, dass das dir jetzt nochmal passieren könnte. Aber du redest doch halt offen darüber.
Doch, könnte mir immer wieder passieren.
Okay, aber du machst halt nicht mal diesen Eindruck. Weißt du,
aber den habe ich damals auch nicht gemacht. Du hättest dich damals vor 10 Jahren mit mir genauso unterhalten können wie jetzt. Du hättest gedacht, ach, ja, das ist aber humorvoll und ab und zu sagt er auch mal was Lustiges und ist
man hat's
alles angemerkt. Gut und wirkt ehrlich und sowas und klingt auch erfolgreich oder sowas und trotzdem hätte ich abends im Bett gesessen und geheult. Also das haben die Leute nicht gemerkt.
Oh, okay.
Und es könnte mir heute wieder passieren. Es könnte mir gestern passiert sein. Das ist, leider ist das so. Also so eine depressive Phase kommt oder kann schneller kommen, als man sich das vorstellt und man kann schneller reinrutschen, als man denkt.
Ja, ich hatte sie auch wieder. Aber
echt?
Okay. Ja. Ich war auch 4 Wochen zu Hause. Vor kurzem erst, oder?
Okay. Aber das ist ja wichtig, dass man dann Leute hat, wenn man sie hat, um sich rum hat, die einem irgendwie Unterstützung anbieten können. Oder jetzt mit deinem YouTube-Channel, der ab dem, was ist das, 13. März, hast du gesagt?
13. März geht's los, genau.
Ab dem 13. März hat man sich da quasi, manchmal reicht's ja auch einfach nur, jemanden zu sehen, den man interessant findet. Der muss ja nicht mal, du musst ja nicht mal Tipps geben. Es gibt ja, manchmal reicht's ja einfach nur, es gibt zum Beispiel viele Podcasts, die sich Leute anhören, Bratwurst und Baklava, Alliteration am Arsch, sind halt so Comedy-Dinger. Die kriegen ganz oft Zuschriften, dass die Comedians denen aus der Depression geholfen haben. Haben sie nicht, also die haben nicht aktiv was dafür getan, sondern einfach nur, die haben ihren Podcast gemacht und die Leute haben sich das angehört und sind damit weitergekommen und irgendwann waren sie wieder draußen. Ja. Und das ist ja schön, wenn es sowas gibt und das finde ich richtig, richtig geil, dass du das machst, dass du,
was man auch dazu machen kann, also ich glaube, dass das tägliche für jemanden da sein kann wichtig sein, ja, also das ist vielleicht auch das Schöne bei diesen Podcasts, man hat jede Woche einfach was, worauf man sich freuen kann, man weiß, ne, auch euer Podcast zum Beispiel, der kommt jede Woche, ich mag die beiden, die sind mir sympathisch und
jede
ich kann
zweite
mir die
Woche.
Jede Woche anhören. Entschuldigung, jede zweite Woche. Jede zweite Woche. Und ich weiß, darauf kann ich mich freuen. Und dann kann ich mir diese beiden Jungs anhören und dann geht es mir ein bisschen besser. Also mir ging es auch tatsächlich darum, dass da Regelmäßigkeit reinkommt und dass ich tatsächlich jeden Tag, da wird jeden Tag was kommen. Ich werde jeden Tag was mit den Leuten besprechen und ich werde vor allen Dingen auch viel darüber sprechen, was bei mir auch gerade mal nicht läuft, ja, und was bei mir aktuell gerade läuft und wie gut es mir geht und sowas. Man hat aber auch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich habe, ich brauche jetzt gerade mal einfach mal ein paar Minuten jemanden, mit dem man reden kann. Das ist auf meiner Webseite, das ist schon eingerichtet, mit mir 15 Minuten zu sprechen. Man kann sich da einen Termin buchen für einen Kaffee, das ist kostenlos. Ich will da, das wird auch kein Verkaufsgespräch oder sowas, da habe ich gar keinen Bock drauf. Klar, irgendwann wird es über die ganze Geschichte, das muss natürlich auch irgendwann mal gegenfinanziert werden, aber aktuell ist es erstmal so, dass wir sagen, hey, pass auf, und diese 15 Minuten Gespräche, die werden auch kostenfrei bleiben. Also da habe ich auch keinen Bock drauf, damit tatsächlich Geld zu verdienen, aber wer sagt, hey, ich habe einfach mal Bock, mich 15 Minuten mit dem Typ da mal eben zu unterhalten, mit dem zusammen Kaffee zu trinken, kann gerne auf meine Webseite gehen, erzählt mir was von euch, stellt mir Fragen, wie ihr Bock habt.
Finde ich geil.
Ja, finde ich auch geil. Schick auf jeden Fall Webseite, YouTube-Kanal. Hast du Instagram?
Habe ich mit exakt 0 Abonnenten, weil auch wie bei Discord gerade eingerichtet und noch nichts weiter mitgetan.
Gut, aber schick ruhig alles, wir verlinken alles.
Wollte gerade sagen, packen wir alles in die Shownotes rein.
Schick sehr gerne zu.
Ich würde jetzt auch sagen, jetzt nach 1 Stunde 20 würde ich gerne zum Ende kommen.
Gerne.
Der zumindest der ersten Folge, wer weiß, ob wir uns vielleicht nicht nochmal unterhalten irgendwann. Ich hatte noch eine Frage, wie bist du denn auf uns gekommen? Also du hast uns ja angeschrieben.
Ja.
Wie kam es dazu? Wo hast du uns gefunden? Wie hast du uns gefunden? Hast du uns angehört und gedacht, die beiden Doofen, mit denen wir auch mal reden? Oder?
Überhaupt nicht. Auch das war relativ profan. Ich hab mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte man mit meiner Idee denn vielleicht ein bisschen bekannter werden?
Mhm.
Ja, also leider sehr unternehmerisch gedacht, muss ich zugeben. Und habe mich bei dieser Webseite, irgendwas mit Podcasts angemeldet. Und habe gedacht, okay, du erzählst einfach mal ein bisschen was. So, hast du ein bisschen was erlebt, du kannst bestimmt ein bisschen was erzählen. Und ihr standet dort, glaube ich, als neuer Podcast relativ weit oben in der Liste. Hm. Und da waren zwei Typen mit Bart und Tattoos drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, die Jungs sind mir sympathisch. Und dann habe ich bei euch in den YouTube-Kanal reingeguckt, auf dem ja auch gar nichts passiert einfach.
Da sind zwei Shorts.
Genau. Die beiden Shorts habe ich mir angehört und habe gedacht, ich glaube, das war irgendwas, ihr sitzt im Auto und habt euren Podcast irgendwie abgespielt mit mit einer Friseurmeisterin oder sowas.
Genau.
Ja. Dann habe ich gedacht, doch, die Jungs, die wirken sympathisch, die sind cool. Und dann habe ich euch angeschrieben und gesagt, hey, komm.
Finde ich geil.
Ja, finde ich auch gut.
Ja, wir waren auch mega. Wir suchen ja auch, oder die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wir wollen ja Berufe vorstellen oder halt auch mal interessante Personen. Wir haben ja auch noch eine Folge, ich weiß nicht, welches ist, dritte, vierte, Drogenfolge?
Die Drogenfolge,
ja. Die ist auch ganz gut. Da geht es ja auch nicht
um Berufe. Da habe ich sogar reingehört.
Ja. Sind aber halt alles Freunde Bekannte von uns. Aber irgendwann hast du die abgegrast. Irgendwann hast du ja die ganzen Freunde und Bekannten im Podcast gehabt. Mhm. Und wir wollen natürlich auch mal welche haben, die wir nicht kennen, weil dann ist das Gespräch ganz anders. Wenn ich mit einem guten Kumpel von mir einen Podcast mache, über den weiß ich ja schon alles. Ne? Und deswegen haben wir uns, Hallo Podcast hieß das, ne?
Hallo Podcast, ja.
Genau.
Hallo Podcast, genau.
Da haben wir uns dann angemeldet, um vielleicht auch mal, das, so wie du, dass uns einer anschreibt, der einfach gerne mal in den Podcast kommen möchte. Ja. So lernen wir neue Leute kennen. So haben wir, und jetzt sind wir auch mal ganz ehrlich, so versuchen wir auch mal eine größere Reichweite zu kriegen, außer unsere Freunde und vielleicht 5, 6 andere Zuhörer. Und jetzt habe ich den Faden verloren, du. was wollte ich denn jetzt sagen?
Es ist auf jeden Fall auch, also was ich jetzt noch kurz einwerfen kann,
genau,
es ist halt auf jeden Fall cool, mal jetzt mit jemandem wirklich Fremden zu reden. Du bist jetzt der erste wirklich Fremde in diesem Podcast. Und
ach echt?
Ja. Ja, wir haben noch nie eine Folge gehabt mit einem, den nicht einer von uns kannte. Also seine Freunde kannte ich natürlich auch nicht alle. Und er kannte ja die Leute, die ich jetzt reingeholt habe, auch nicht. Aber es ist ja trotzdem irgendwie was anderes, wenn sich zwei kennen. Oder wenn jetzt so eine Dreiergruppe hier, ja klar, wir kennen uns. Aber ne, das ist halt so. Ich fand das jetzt spannend.
Ja, fand ich auch.
Und das hat auch super funktioniert.
Ich kann euch beruhigen, ihr seid auch meine Ersten.
Ne, ich fand's auch, das hat super funktioniert. Und vor allem hat die Technik funktioniert. Da haben wir nämlich vorhin ein bisschen, wir sind wann war ich hier? Um 18 Uhr. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, dann machen wir das mal eben. Und dann, Alter, der nimmt das ja gar nicht auf. Was machen wir denn jetzt? Haben wir ein Problem.
War nur ein Knopf.
Das ist ja immer so mit der Technik. Das wäre auch langweilig, wenn es anders wäre.
Ja, aber du wirst halt irgendwann nervös, wenn wir um 19 Uhr einen Termin haben und dann klappt um 6:30 immer noch nicht.
Also, wie gesagt, ja, ihr kanntet mich ja auch nicht, ne? Also von kompletter Entspannung.
So, ja, easy, aber das ist ja auch für uns. Easy. Wir wollen, dass ja auch dann dass das vernünftig läuft.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß schon. Ich weiß, man hat den eigenen Anspruch, ne?
Ja, genau.
Ja. Wir wollen ja auch professionell dastehen. Ich verstehe das. Aber wie gesagt, von mir aus, von mir aus easy, alles entspannt. Es hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht, Jungs. Das kann ich euch sagen.
Das freut uns.
Ich fand's angenehm.
Mir auf jeden Fall.
Ich fand's auch super. Ich fand's auch gut, dass du so viel geredet hast.
Ja.
Das kann ich.
Ja, das ist auch.
Ich kann nicht viel, aber viel drüber sabbeln. Ja, das ist.
Das war wirklich sehr, sehr gut. Nee, fand die Folge auch mega interessant.
Ja.
Also deine Person kennenzulernen, dann deine Selbstständigkeit kennenzulernen, was du gemacht hast. Ich glaube, das wird auch die Leute interessieren. Unsere, weiß nicht, wie viele Zuschauer haben wir denn? 50, 60?
Ja, plus minus, ne? Also
wechselt immer so, ne? Ich glaube, das wird auch für die ganz interessant. Genau. Wir werden deine Links werden wir in die Shownotes packen. Auf jeden Fall, dass die Leute draufklicken können. Ich freue mich, wenn du uns vielleicht dann noch mal informierst am 13.03., wenn es dann losgeht, weil das wollen wir uns auf jeden Fall auch angucken.
Klar.
Und ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr großartig zu sagen. Und ich denke mal, wir kommen jetzt zum Ende der Folge.
Ich mache nochmal fix ein Foto.
Also mach mal ein Foto von uns.
Einfach so vom Setup.
Okay. Ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Ende der Folge. Die Folge kommt aber erst in 2 Wochen raus.
Nee. Also jetzt nicht das Wochenende, sondern nach und danach.
In 3 Wochen.
Hä? Jetzt das Wochenende ist Pause und danach das Wochenende ist da. Also jetzt Sonntag ist Pause. Außer wir bringen die jetzt schon Sonntag.
Nee. Dann kommen wir wieder in Bedrülle, dass wir da...
Ja.
Dann lassen wir mal schön sein, wir bleiben bei den 2-Wochen-Dingern.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag und hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Wenn ihr Fragen habt, einfach uns per E-Mail schreiben, per Facebook, per Instagram. Die würden wir dann an dich einfach weiterleiten, wenn das für dich okay ist, wenn Leute Fragen zu dir haben.
Klar.
Und ich sag jetzt für meinen Teil dann schönen Abend noch. Tschüss.
Ja, schön, dass du da warst. Danke, hat Bock gemacht. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Ich danke euch für die Möglichkeit, ein bisschen quatschen zu dürfen. Wünsche euch beiden sehr, sehr viel Erfolg mit eurem Podcast und mit allem, was ihr sonst noch so im Leben vorhabt.
Dankeschön.
Danke. Wir wünschen dir auch viel Erfolg beim Start. Und,
Ciao.